So, guten Morgen und willkommen zur Multimedia im Netz. Wir haben uns gerade so ein bisschen unterhalten, nachdem die Teilnehmerzahl so stark einbricht, werden wir jetzt mal versuchen herauszufinden, woran das liegt. Also Sie sind natürlich die Falschen, um die zu fragen, Sie sind ja da. Aber wir werden versuchen, irgendwie mit einer Umfrage oder einer Mailaktion rauszubekommen, was eigentlich passiert. Weil im Prinzip steckt in der Vorlesung richtig viel Arbeit drin. Und wenn das nicht wahrgenommen wird, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen frustrierend. Ja, also worum es geht, sind interaktive Webanwendungen. Und das habe ich ja in diese, sagen wir mal, eingebauten Webtechnologien, die also in typischer Client- und Server-Software drin sind, habe ich in 4 Vorlesungseinheiten aufgeteilt. Und das sind so viele Themen, dass ich gar nicht mehr alle hier so richtig auflisten mag. Angefangen hat es zunächst mal mit einer ganz allgemeinen Diskussion von Interaktivität und Multimedia und vor allem Client- und serverseitiger Interaktion. Dann haben wir uns mit PHP befasst, was in den Übungen gerade die wichtigste Rolle spielt. Dann war HTML5 ein Thema, also insbesondere im Kontext damit, was kann ich denn auf der Client-Seite mit Skripten machen. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie kann ich Daten ablegen, sowohl auf der Client- als auch auf der Serverseite, also mit Web-Storage zum Beispiel im Client und mit Zugriff auf eine Datenbank von PHP aus auf der Serverseite. Und jetzt geht es um ein letztes und eigentlich hochaktuelles Thema, nämlich wie kann das funktionieren, dass wir einerseits beim traditionellen Web als Infrastruktur bleiben, also das Internet nutzen, das HTTP nutzen, die Browser nutzen, die klassische Server-Software im Wesentlichen nutzen, aber diese seltsame Barriere überwinden, dass momentan eben so ein striktes Hin und Her zwischen Client und Server passieren muss. Wir haben zwar Interaktivität auf Client- und Serverseite, aber dazwischen immer diesen festen Rhythmus, dass der User sagt irgendwann mal, jetzt schicke ich die Seite ab und der Server schickt irgendwann das Resultat zurück, wird neu geladen, neu angezeigt. Das ist ja nicht ganz das, was eine verteilte Anwendung eigentlich idealerweise machen sollte. Und da hat man sehr viel schon dran entwickelt. Insgesamt muss man sagen, sind das natürlich alles technologische Workarounds drum, dass das Web, so wie es ursprünglich konzipiert war, für einen ganz anderen Zweck gedacht war, als es heute eingesetzt wird. Es war ja wirklich bloß dafür da, Dokumente abzulegen, war im Prinzip eine Seitenbeschreibungssprache für wissenschaftliche Papers, über die gearbeitet werden sollte, war ein wissenschaftliches Kollaborationstool. Inzwischen ist es eben hochgradig interaktiv und multimedialastig, deswegen sind diese Techniken auch interessant. Das wichtigste Stichwort, das wahrscheinlich die meisten schon irgendwann mal irgendwo gehört haben, ist Ajax oder Ajax. Wer kennt Ajax? Wer hat das schon mal gehört? Okay. Das wollen wir uns genau anschauen, wie das funktioniert, technisch. Und wer kennt Komet? Eigentlich niemand. Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Da werde ich auch ausführlich drüber reden, weil Ajax ja nur sozusagen die eine Seite der Medaille ist und Komet ist ein zumindest Schlagwort für die andere Seite. Ein anderes Schlagwort, was vielleicht ein bisschen klarer ist, ist Reverse Ajax oder Reverse Ajax. Und von diesen Dingen ausgehend, was eigentlich jetzt Ajax und das Gegenspiel dazu ist, kommen wir dann zum Schluss hin auf neue Standards, die noch nicht so wirklich in allen Browsern richtig etabliert sind, die aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren uns beschäftigen werden. Das ist ein bisschen natürlich Spekulation, aber WebSockets, WebMessaging und WebWorkers sind mit HTML5 entstandene Standards, die durchaus interessant sind in dem Zusammenhang, die Ajax zum Beispiel auch ablösen könnten. Wenn man jetzt über Ajax oder Ajax sich informieren will, habe ich ein kleines Büchlein da angegeben, da gibt es aber durchaus inzwischen eine halbe Bibliothek und es gibt vor allem auch sehr viele Quellen im Netz natürlich. Das ist halt, wie der Name sagt, sehr kompakt, klein und preisgünstig, wenn man einfach bloß so mal starten will. Also zuerst mal Ajax. Die Abkürzung ist hier falsch erklärt. sehe ich gerade. Das ist interessant, wie das über so lange Zeit stehen bleiben kann. Die Abkürzung heißt Asynchronous JavaScript and XML, sonst müsst ihr ja hinten ein H haben und kein X. Asynchrones JavaScript und XML. Das ist eine, naja, für Webverhältnisse inzwischen schon relativ alte Entwicklung, sind sozusagen dessen, was man sonst so an Entwicklungslinien kennt, das ist eigentlich relativ neu. Das heißt, 2005 ist dieser Begriff geprägt worden, als ja, mehr oder minder einfach ein Versuch mal für ein Phänomen einen Namen zu finden, den es zu der Zeit, das zu der Zeit schon irgendwie existiert hat und das auch so ein bisschen in der Programmierpraxis drin war. Da kommt jetzt was, was man häufiger in den neuesten Entwicklungen im Web liest oder trifft. Das ist nicht irgendwie ein Buch oder ein, ja, irgendwie eine Tagung oder sowas ist, auf der neue Entwicklungen, neue Ideen, neue Namen präsentiert werden, sondern dass es im Wesentlichen ein Blog ist, den man zitieren kann, in dem Fall von James Garrett, 2005. Die Seite ist auch nach wie vor verfügbar, habe ich nachgeschaut, da kann man das Original nachlesen. Und wenn man das liest, dann stellt man fest, dass der wirklich eben gesagt hat, es gibt eigentlich eine Programmiertechnik, die benutzen viele Leute schon. Und das klassische Beispiel dafür ist tatsächlich Google Suggest, an dem das einem auch wirklich einleuchtet. Google Suggest, das sind diese Vorschlagslisten für Suchanfragen. Das kennen Sie ja, wenn Sie in ein Google-Suchfeld anfangen, was einzutippen, dann ist manchmal schon nach den ersten paar Buchstaben oder spätestens nach dem ersten Wort, werden Vorschläge gemacht, wie man die Suchanfrage vervollständigen könnte, auf der Basis von anderen Suchanfragen, die andere Leute gestellt haben. Also was zurzeit populär ist sozusagen in dem Bereich. Ist manchmal auch ganz interessant, was da vorgeschlagen wird. Und das, wenn man sich überlegt, was da passiert, einfach mal von der schlichten Logik her, ist es ja so, dass während ich eintippe und ich habe noch überhaupt nichts abgeschickt, während ich bloß mit meinem Browser interagiere, Informationen vom Server abgerufen werden müssen. Das kann gar nicht anders sein, weil nur der Server tatsächlich Bescheid weiß, welche Suchanfragen in letzter Zeit gestellt worden sind. Das weiß eben wirklich nur Google, was in ihre Suchmaschine weltweit sozusagen zurzeit eingetippt wird. Dementsprechend heißt es, dass der Browser permanent beim Server irgendwie anfragt und die Information übermittelt, was tippe ich denn gerade ein? Das gab es, wie gesagt, 2005, die ersten Anwendungen, und da war eben die Frage, wie nennt man das eigentlich, wie das, was da passiert. Es ist in einem gewissen Sinn asynchron, weil ich eben eine andere Zeitskala habe in dieser Anfrage zum Server, wenn ich eintippe, als diese normalen Requests, die man sonst eben beim Drücken von dem Submit-Button tatsächlich auslöst. Google Maps ist auch so ein Beispiel, bei dem ich mit JavaScript im Client navigiere und mich irgendwo hinbewege, oder können auch andere Technologien sein, aber jetzt stellen wir uns mal vor, es ist JavaScript. Und dann werden zum Beispiel neue Kacheln von so einer Landkarte nachgeladen und Ähnliches. Ja, die Grundidee ist, dass wenn die Daten vom Server geladen werden, passiert das in einer Art und Weise, die entkoppelt ist von dem, was wir in der Präsentation tatsächlich machen. Das heißt, wir haben in der Präsentation zunächst mal eine Darstellung, in der wir was die Präsentation auch aktualisieren. Und wann die Daten vom Server geladen werden, darüber habe ich als Kunde irgendwie oder als Benutzer gar keine Vorstellung. Das macht die Anwendung irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo es es für richtig hält, im Hintergrund. Für mich ist das natürlich eine tolle Geschichte. Ich kann flüssig mit der Anwendung interagieren. Das heißt, ich kann mich mit meinem JavaScript oder was auch immer da angeboten wird, mit der interaktiven Oberfläche, in der ich etwas zeigen kann, ich etwas eintippen kann, kann ich interagieren, muss nicht immer zuerst meinen Knopf drücken, warten, bis eine Reaktion kommt, sondern bestimmte Dinge aktualisieren sich quasi von selber. Das heißt, ohne dass ich irgendwas dazu tut, in irgendeinen regelmäßigen Abständen, ist meine Anzeige relativ zu dem, was ich gerade gemacht habe, aktualisiert. Also außerdem Google Suggest, was ein sehr einleuchtendes Beispiel ist für diesen asynchronen Effekt, gibt es einen zweiten, wo man das mit den regulären, regelmäßigen Zeitabständen gut sieht. Wenn Sie, nehmen wir auch wieder mal Google, wenn Sie Google Mail benutzen, das Mailprogramm von Google, das im Browser läuft, oder inzwischen eigentlich fast alle anderen webbasierten Mailprogramme, dort ist es so, dass Sie früher, in der guten alten Zeit, bei so einer Webmail immer sagen mussten, aktualisiere. Und dann erst dann, wenn man das Aktualisieren geklickt hat, hat man gesehen, ob neue Mail gekommen ist. Heutzutage ist es so, bei Google Mail war die erste, denke ich, oder eine der ersten davon, dass einfach, wie man es halt in der Anwendung sonst auch gewöhnt ist, irgendwie Pling macht, irgendwas aufblitzt oder einfach bloß das Inbox, die Inbox sich vergrößert, es ist neue Mail angekommen. Das heißt, die Anwendung hat mit dem Server interagiert, ohne dass ich irgendwie vorher etwas Besonderes dafür getan hätte. Das waren jetzt auch schon zwei Sachen, die so ein kleines bisschen Unterschied machen. Also Google Suggest zum Beispiel ist ja eine Geschichte, wo ich schon noch eine Interaktion mache, und, aber nicht absenden und damit auslöse, dass beim Server gefragt wird. Während die Ursache jetzt bei dem letzten, was wir gerade angeschaut haben, bei dem Mail, bei der Mail-Aktualisierung ist auf der Serverseite, da ist irgendwas außerhalb passiert, der Server hat eine Mail gekriegt und dann werde ich informiert. Das heißt, die Ursache für das Ereignis kann auf der Client-Seite oder auf der Server-Seite sein. Ja, was ist jetzt das AJAX? Das ist also eine Technologie, kann man nicht wirklich sagen. Es ist eine Kombination von Technologien und es ist wirklich nichts so ganz richtig Neues. Sieht man ja auch, wenn man die Bestandteile anschaut, dass es asynchron arbeitet, ist tatsächlich eine neue Idee. Schauen wir uns gleich genauer an. JavaScript kennen wir und XML kennen wir natürlich auch und viele andere Sachen sind auch wichtig, nämlich DOM vor allem, also diese Baumdarstellung, Datenstrukturdarstellung von Webinhalten, sowohl von HTML als auch von dem XML und die Stylesheets zum Beispiel, Transformationen auf XML-Daten, das sind alles Dinge, die bei AJAX verwendet werden. Das Einzige, was vielleicht technologisch ein Kernstück ist, ist dieses eine Gebilde hier mit dem schönen Namen XML-HTTP-Request, ein spezielles JavaScript-Objekt, das wir uns genau anschauen werden. Man muss auch nochmal sehen, wenn man jetzt AJAX sagt, dann meint man normalerweise JavaScript und HTML-XML. Es gibt natürlich den gleichen Effekt, nämlich, dass ich im Browser arbeite und im Hintergrund irgendwelche Ereignisse passieren, mir angezeigt werden oder dass ich im Browser irgendwie interagiere und gleichzeitig sozusagen, ohne dass ich jetzt einen Knopf drücken müsste oder was, ich bloß etwas ziehe oder was tippe, Informationen vom Server nachgeholt werden darüber, was ich gerade gemacht habe. Das gibt es natürlich mit anderen Plattformen auch. Ich kann natürlich eine entsprechende Flash Anwendung schreiben, die genau das macht, die sozusagen als in ihrer Eigenschaft als Flash-Anwendung, was ein Programm ist, das da läuft, im Hintergrund mit dem Server Kontakt aufnimmt. Also könnte man im weitesten Sinn auch irgendwie so ähnlich so AJAX nennen. Der Effekt für den Benutzer ist der gleiche. Wir schauen uns aber jetzt wirklich die Technologie an, die eben auf HTML und JavaScript aufsetzt. Ja, diese Bildchen, die ich jetzt habe auf den nächsten Folien, die sind ganz klassisch und bekannt und tauchen praktisch in jeder Einführung zu AJAX auf, und zwar genau in dieser grafischen Darstellung, weil die eben von diesem Jesse James Garrett stammen, aus seinem Artikel, wo er das erste Mal eingeführt hat. Also warum sollte ich ein anderes Bild nehmen? Das ist das klassische Web-Anwendungsmodell nochmal visualisiert. Wir haben den Client, oder Benutzer, also der Browser auf gut Deutsch, wo der Benutzer irgendwas macht. Und wir haben hinten den Server, der eigentlich darauf wartet, dass irgendjemand was von ihm will. Der Client macht irgendwas, füllt zum Beispiel ein Formular aus und dann tippt er einen Submit, drückt einen Submit-Button. Es wird dieser berühmte HTTP-Request an den Server geschickt. Der macht was, zum Beispiel irgendein PHP-Skript wird ausgeführt, es wird eine HTML-Seite ausgerechnet, die geht zurück an den Client und der Client präsentiert das dem Benutzer. Der Benutzer kann irgendwas tun und dann geht das Spiel wieder von vorn los. Das heißt, wir haben eine schöne Abwechslung zwischen den Aktivitäten des Users und des Servers. Während der User was tut, hat der Server nichts zu tun und umgekehrt. Und das ist wirklich das, was man unter strikter Synchronizität bezeichnet. Eigentlich ist es ein Zeitstrom sozusagen, der bloß abwechselnd auf den beiden Maschinen die Ereignisse sozusagen bearbeitet. Das asynchrone Modell funktioniert, wie man sieht, auf Anhieb anders. Das Entscheidende ist, dass die Benutzeraktivität durchgeht. Das heißt, der Benutzer ist zu jedem Zeitpunkt in der Lage, mit seinem Gerät, seinem Browser zu interagieren und dort zu arbeiten. Er muss nicht warten darauf, zunächst mal, es gibt Gründe, warum man warten müsste, aber vom Prinzip her muss er nicht darauf warten, dass der Server jetzt irgendwie die Aktualisierung liefert. Natürlich ist der Server immer bloß auf Anfragen hin aktiv, nach wie vor. Das heißt, wir haben immer noch die Situation, dass der Server Anfragen kriegt und was zurückschickt. Es sind auch nach wie vor diese Anfragen hier, wo Data Transmission steht, über HTTP vermittelt. Das heißt, es sind immer die klassischen GET- oder POST-Requests mit dem entsprechenden Antwort drauf, die wir uns ja angeschaut haben. Allerdings ist es so, dass die Daten, die zurückkommen, in der Regel eben nicht HTML sind, einfach reines HTML und dann gleich angezeigt werden, sondern die Daten, die zurückgeliefert werden, die werden an einen bestimmten Teil des Browsers geliefert, einen separaten kleinen Prozess, der in dem Browser läuft, der die dann weiter interpretiert. Das ist also eine ganz typische Sache, die man jetzt sieht. Wir haben Nebenläufigkeit im Browser. Das kommt an verschiedenen Stellen jetzt eigentlich, zieht sich durch die gesamte Vorlesung heute durch alle diese Technologien. In dem Moment, wo man eben Flexibilität in der Interaktion erreichen will, von diesem strikten Request-Response-Paradigma weggehen will, muss irgendwie Nebenläufigkeit da sein, das heißt, muss parallele Prozesse im Browser geben, und das ist hier relativ deutlich dargestellt mit diesem gestrichelten Kästchen. Da gibt es das Browser-User-Interface, das ist ein Prozess und das bleibt immer für einen Benutzer sozusagen aktiv. Und parallel dazu läuft diese Ajax-Engine, also ein Prozess, der sich nur darum kümmert, wie die Requests mit dem Server abgewickelt werden. Ja? Das liegt daran, wie Sie Ihre Skripte schreiben. Also diese Engine, die ist, das sehen wir dann gleich, die stellt im Prinzip nur ein API bereit, über das ich von meinem JavaScript aus Anfragen auslösen kann. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich löse die Anfragen immer dann aus, wenn irgendwas passiert ist in der Interaktion im Client. Also zum Beispiel wie bei so einem Google Suggest, wenn der einen neuen Buchstaben getippt hat, dann schicke ich, oder vielleicht wenn es erst zwei Buchstaben sind, ist alles meine Entscheidung, dann schicke ich einen Request an den Server. Oder ich mache einfach einen Timer, in Set-Intervall, und sage, alle paar Sekunden rufe ich beim Server sozusagen an, ob es was Neues gibt. Das wird hier so ein bisschen so dargestellt, als wäre das regelmäßig. Das stimmt schon. Ja. Also das Wesentliche ist, dass der Rhythmus sozusagen entzerrt ist. Hier der Benutzer kann irgendwelche Eingaben machen und die werden von dieser Ajax-Engine, sprich von seinem JavaScript-Programm, zur Kenntnis genommen, interpretiert und interpretiert direkt, indem das Display aktualisiert wird. Und deswegen muss noch nicht unbedingt ein Request ausgelöst sein. Oder es wird ein Request ausgelöst, aber das Ergebnis ist noch gar nicht da und trotzdem wird schon das Display aktualisiert, was hier so ein bisschen dargestellt wird. Das nächste Beispiel hier, der Benutzer macht was und es wird eben noch kein Request ausgelöst, erst später zum Beispiel ein Request. Das heißt, die Interaktion zwischen dem User-Interface und dieser Ajax-Maschine findet einfach in einem anderen Rhythmus, in einer anderen zeitlichen Reihenfolge statt wie die Interaktion mit dem Server. Es gibt keine Kopplung dazwischen. Und das heißt, die sind sozusagen zeitlich nicht mehr gezwungen, sich zu synchronisieren. Von der Programmlogik her gibt es natürlich unter Umständen Gründe, warum man an einer bestimmten Stelle einen Request braucht. Aber das ist zunächst mal in dem Modell noch nicht festgelegt. Also das ist zunächst mal die ganz grobe Idee dabei. Was bedeutet das? Das müssen Programme sein, die man im Webbrowser ausführt, also typischerweise JavaScript-Programme. Ich muss also eine Laufzeitumgebung im Webbrowser haben. Also das ist, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt mehr auf JavaScript. Dann ist es so, dass diese JavaScript-Programme natürlich, wie man vorher gesehen hat, irgendwie die Anzeige verändern müssen, ohne dass eine neue HTML-Seite vom Server geliefert worden ist. Das ist natürlich jetzt ein gewisses Problem, weil HTML ja zunächst mal die Sprache ist, die verwendet wird, um das Display sozusagen zu steuern, also um zu sagen, was wird denn angezeigt. Das bedeutet, dass diese Ajax-Anwendung, um das zu tun, was wir vorher gerade gesehen haben, das lokale HTML verändern muss, also nicht nur auf ein neues HTML vom Server hoffen kann. Das heißt, die muss das HTML modifizieren oder umbauen vielleicht auch oder sogar ein neues HTML an manchen Stellen bauen. Das heißt, es muss Zugriff auf das lokale HTML da sein. Und eigentlich ist das ein ganz wesentlicher Punkt in dem Ajax, wenn man sich fragt, warum das gar nicht in der Abkürzung vorkommt, das ist wahrscheinlich, weil es kein schönes Wort gegeben hätte. Wesentlich ist, dass man da auf die Baumstruktur sozusagen, auf die Datenstrukturrepräsentation der geladenen HTML-Seite zugreift, über das sogenannte Domain Object Model, was hoffentlich auch alle zumindest so ein bisschen einordnen können. Also ich habe gleich auch nochmal Erinnerungsfolien. Damit kann ich die Seite also zunächst mal lesen, aber auch vor allem manipulieren, ohne dass ein neues HTML nachgeladen wird. Was man auch sehen muss, mit dem HTML5 Canvas, auf dem ich beliebige Dinge zeichnen kann, habe ich natürlich noch einen riesen Fortschritt in der Flexibilität, was ich dem Benutzer zeigen will und kann. Ich kann ja zum Beispiel jetzt die Antwort auf irgendwas, was der Benutzer gemacht hat, sofort über eine grafische Repräsentation, über eine Animation, das Bewegen von irgendeinem Objekt zum Beispiel oder das Aufblitzen von irgendeinem Punkt in der Landkarte oder was auch immer, dort realisieren. Das heißt, das ist natürlich eine besonders interessante Ergänzung zu der Geschichte. Es geht aber ohne HTML5 natürlich auch. Ja, nochmal, um an das DOM uns so ein bisschen ranzuwagen. Das DOM ist sozusagen, die Folie kommt aus der Einführungsvorlesung, ist eigentlich nur eine Erinnerung, ist eine Fortsetzung oder Fortschreibung dessen, dass man schon seit den Urzeiten von JavaScript eigentlich immer auf die Objekte im Browser zugreifen wollte, auf zum Beispiel die verschiedenen Windows, die da sind und die verschiedenen Frames, die möglicherweise in einem Window da sind, was inzwischen etwas an Bedeutung verloren hat natürlich. Auch über solche Dinge wie, welche URL denn zurzeit aufgerufen wird, die Location und die History natürlich. Besonders interessant ist natürlich das Dokument, das gerade angezeigt wird und in dem wieder interessant traditionellerweise vor allem Formulare und deren Elemente, also zum Beispiel Checkboxes oder Textboxes, aber natürlich auch andere Dinge wie Bilder oder eingebettete Programme, die da drin stecken, eingebettete Medien. So hat man das zunächst mal in JavaScript gesehen und man merkt schon, das ist nicht dafür gedacht gewesen, dass man das HTML direkt umbaut, sondern dafür, dass man eigentlich in JavaScript Dinge rauslesen kann. Insbesondere das Allerwichtigste war eben in einem Formular, die Elemente rauszulesen, um dann eben abhängig davon zum Beispiel einen Request zusammenzubauen oder auch die Elemente zu analysieren. Haben wir schon mal gesagt, Plausibilität zum Beispiel. Ist da wirklich eine Telefonnummer in diese Textbox eingegeben? Das DOM ist ein Standard, der deutlich weitergeht. Das ist also eine Sammlung von Funktionen, mit denen ich das HTML direkt durchlaufen und vor allem auch verändern kann. Und das ist homogen für HTML und XML. Das heißt, das kann ich genauso mit XML-Strukturen machen. HTML kann man ja über XHTML als einen Spezialfall von XML sehen. Aber es funktioniert, DOM funktioniert auch für HTML, das nicht den XML-Konventionen entspricht, weil das ist ja in dem Baum quasi aufgelöst, in der Datenstruktur. Da haben Sie also die Frage, ob jetzt irgendwelche Texte zugemacht worden sind oder so, die hat der Parser schon erledigt. Das ist also eine standardisierte Programmierschnittstelle, API, wie man auf Programmierer-Speak sagt, und ist prinzipiell für alle Programmiersprachen möglich zu nutzen, aber uns interessiert natürlich jetzt der Zugang von JavaScript aus. Ja, was ich da mache, ist sowas wie den Knotennamen, Knotenwert, Knotentyp, die Attribute rauszulesen. Den nächsten habe ich jetzt rot gemacht, weil das wahrscheinlich die DOM-Funktion sein wird, die Sie auf dem nächsten Beispiel am häufigsten finden. GetElementById. Ich kann also ein Element finden in dem ganzen DOM-Baum und daran weiterarbeiten, das in irgendeiner Form identifiziert ist. Und identifiziert wird es einfach dadurch, dass es ein Attribut, das gibt ja dieses generische Attribut ID, das trägt mit einer Zeichenreihe, mit einem Identifikator, den ich hier als Parameter angebe, dann kann ich es sozusagen direkt mir das Element holen. Ich habe die klassischen Baumfunktionen, da kann man die Väter, die Eltern holen, kann fragen, ob es Kinder gibt, kann durch die Kinder durchlaufen. Ich kann Elemente erzeugen, ich kann verschiedene Arten von Elementen erzeugen. Ich kann Elemente einfügen, indem ich irgendwo was anhänge zum Beispiel oder vor einem anderen Element einsetze. Ich kann auch Elemente wieder rausnehmen. Das ist aber nur eine ganz, ganz kleine Auswahl dessen, was man in DOM machen kann, soll bloß einen Eindruck geben. Es gibt aber auch Funktionen, die in JavaScript drin sind, die dauernd verwendet werden und eigentlich so fast irgendwie mental zu diesem DOM-Vorrat gehören, streng genommen aber nicht in DOM drin sind. Und eine Sache, die man da erwähnen sollte, ist das sogenannte Inner-HTML. Das wird man auch in den Beispielen immer wieder treffen. Ein ganz, ganz praktisches Attribut, mit dem ich einfach auf das im Knoten untergeordnete, den untergeordneten HTML-Inhalt sozusagen zugreifen kann. Das hat unter anderem den Vorteil, dass es sehr schnell realisiert ist und deswegen wird es sehr gerne verwendet, obwohl es streng genommen nicht DOM ist. Also man müsste eigentlich die gleiche Funktion eben mit den DOM-Funktionen zusammenbauen, um ganz strikt standardkonform zu sein. Ja, also auf der Client-Seite haben wir also JavaScript und wir müssen irgendwie das DOM manipulieren können, also den Baum des Dokuments manipulieren können. Das haben wir im Prinzip schon in der Einführungsvorlesung mal so ein bisschen angeschaut. Auf der Serverseite ist es natürlich so, dass eine Ajax-Anwendung vor allem dann Sinn macht, wenn auf der Serverseite was anderes ist als eine statische Webseite, ist auch klar. Das heißt, typischerweise wird die Serverseite quasi, also der serverseitige Partner für so eine Ajax-Anwendung auch wieder eine dynamische Geschichte sein. Also zum Beispiel ein PHP-Skript oder ein Servlet, wie wir uns nächste Woche anschauen werden, das in Java geschrieben ist. Sehr häufig wird da auf Datenbanken zugegriffen. Also denken Sie jetzt zum Beispiel an diese Suchanfragen bei Google, diese Datenbank über die Suchanfragen. Da steckt natürlich auf der anderen Seite eine Datenbankanfrage, gibt es gar keine Diskussion drüber. Ja, Beispiele, ich habe noch mal ein paar zusammengestellt. Also Search Suggestions habe ich schon gerade gesagt. Das ist Assistenz sozusagen beim Ausfüllen von Formularen. Da gibt es aber natürlich auch alle möglichen anderen Dinge. Ich tippe zum Beispiel eine Postleitzahl ein, das ist ein Beispiel, das wir nachher gleich genauer anschauen werden. Und mir wird der Ort dazu angezeigt. Ich gebe eine Bankleitzahl ein und die Bank wird ausgefüllt, ohne dass ich das jetzt abschicken muss, warten, ob es richtig ist, sondern während ich das eintippe, merke ich vielleicht auch schon, dass die Postleitzahl zum Beispiel gar nicht gibt oder sowas. Oder dass was rauskommt, was ich überhaupt nicht wollte. Das wäre so eine typische Assistenzfunktion quasi für Benutzereingabe. Dann Dinge, die mit dem ganz regelmäßigen Update zu tun haben, ist Realzeitdaten, wie zum Beispiel ein News-Ticker, wo da so ein Nachrichtenband quasi läuft, oder ganz extrem Börsenkurse. Börsenkurse ist ein Beispiel, wo man ganz schnell natürlich an die Grenzen der Technologie kommt, weil es da ja wirklich um echte Realzeit geht und wenn jemand wirklich was mit den Börsenkursen anfangen will, dann eben heutzutage schon im Millisekundenbereich da ein Unterschied besteht. Das wird man natürlich nicht direkt über Webanwendungen machen, aber letztlich also in dem Bereich, wo man anfängt, über Latenzen deutlich unterhalb der Sekunde, eben letztlich dann doch im Millisekundenbereich nachzudenken, da bewegen wir uns jetzt gerade hin mit den Technologien. Ja, Incoming Mail habe ich auch schon gesagt, also wenn asynchron wirklich, da merkt man das mit dem Asynchron ganz deutlich. Irgendwo jemand anders eine Mail an mich geschickt hat, dann kriege ich diese Benachrichtigung, ohne dass ich was tun muss. Oder ich habe zum Beispiel Skype, kennt man das, irgendwie meine Liste von Partnern und auf einmal ändert sich der Präsenzstatus, weil jemand irgendwie sich ein- oder ausgeloggt hat. Das ist genauso eine asynchrone Benachrichtigung, die eben über Ajax zum Beispiel passieren kann. Und ein schönes Beispiel ist natürlich auch ein Live-Chat, der meistens heutzutage immer noch asynchron in dem Sinn ist, dass der eine tippt und der andere hört zu, also sozusagen Halbduplex, aber der im Prinzip auch Vollduplex natürlich denkbar ist, dass die beiden gleichzeitig tippen können. Alles das kann man über Ajax machen. Damit man nicht völlig überwältigt ist, werde ich zuerst mal anfangen mit Beispielen, die bloß statische Inhalte haben. Die habe ich von diesem Buch von Wenz genommen. Ich habe dann aber zumindest ein Beispiel auch dabei, wo wirklich so eine dynamische Anfrage an den Server tatsächlich drin ist, wenn man das sieht, was da passiert. Ja, der Server muss gefragt werden und damit der Server gefragt werden kann, der ist halt hinter HTTP versteckt sozusagen für uns. Wir haben ja nur eine TCP-Verbindung, über die HTTP als Protokoll gefahren wird. Dazu müssen wir einen Request an den Server schicken, also ein GET typischerweise oder ein POST. Das heißt, wir bräuchten jetzt von JavaScript aus eine Möglichkeit, um so einen GET oder POST-Request zunächst mal aufzubauen und dann auch an den Server zu schicken. Das ist das, worum es geht. Das heißt, einen Request bauen, den Request an den Server schicken, dann natürlich warten, bis der Server reagiert und irgendwie das verarbeiten, was der Server zurückgeliefert hat. alles das, was der Browser sonst eben auch macht eigentlich, bloß er muss es jetzt asynchron machen. Das heißt, in dem Moment, wo er den Request fertig hat und losgeschickt hat, soll das im Hintergrund bei dieser berühmten Ajax-Engine liegen. Die soll sich darum kümmern, wenn der Server dann irgendwann mal sein Resultat geliefert hat und die Interaktion, normale Interaktion JavaScript mit dem Kunden, mit dem Client, soll sozusagen weitergehen, als wäre nichts gewesen. Und um das zu realisieren, gibt es ein Objekt in den Browsern, in modernen Browsern, das ist eben dieses berühmte XML-HTTP-Request. Also ein bisschen ungeschickter Name eigentlich, HTTP-Request ist gut, aber das XML ist ein bisschen irreführend, weil es eigentlich nicht den geringsten Zwang gibt, dass das tatsächlich XML benutzt. Also der häufige Fall und der Fall, an den zuerst gedacht war, ist, dass man den HTTP-Request schickt und dann XML zurückkriegt und das analysiert. Wenn wir auch gleich anschauen. Das ist aber tatsächlich die, sagen wir, umständlichste Version. Und häufig werden ganz andere Textformate drüber geschickt. Also das gleich zu sagen, das häufigste derzeit, denke ich, ist JSON, was statt XML dort benutzt wird. Also wie läuft es jetzt sozusagen vom Kontrollfluss her? Das Bild habe ich von der IBM, von den Developer Works genommen, was übrigens eine tolle Quelle für alle möglichen technischen Artikel ist. Da habe ich später auch noch ein paar Ressourcen draus. Also, das ist unser Browser, in dem arbeitet der Benutzer und der Browser nutzt dieses JavaScript, ruft das JavaScript auf. Also das ist der erste Schritt zunächst mal, dass so eine JavaScript-Anwendung sozusagen in meinem Browser läuft. In dem JavaScript kann ich dieses Request-Objekt bauen, haben wir gesagt. Dafür wird also dieses XML-HTTP-Request-Objekt zunächst mal erzeugt und mit Hilfe dieses XML-HTTP-Requests wird ein Request-Objekt, wird wirklich ein HTTP-Request zusammengebaut, der dann auch abgeschickt wird. Das ist die Nummer 4 an den Server. Jetzt ist interessant die Nummerierung. Wir sind bei der Nummer 4, Send HTTP-Request to Server. Jetzt hätte man normalerweise im Kontrollfluss gemeint, jetzt kommt irgendwie hier die Nummer 5. Nein, es ist in Wirklichkeit sogar was, was ich jetzt gar nicht wirklich erklärt habe, dazwischen gewesen, die Nummer 3. Nämlich in dem Moment oder noch kurz bevor wir den Request an den Server abschicken, registrieren wir einen Event-Handler, einen Callback-Handler, eine Methode, eine Funktion, die dann zuständig ist, wenn der Server antwortet. Und das war's. Mehr tut das XML-HTTP-Request-Objekt zunächst mal nicht. Und es gibt die Kontrolle zurück an das JavaScript bzw. an den Benutzer, der mit dem JavaScript interagiert. Dann kann passieren, was der Benutzer macht, was das JavaScript vorschreibt, völlig unabhängig von diesem Request und dem Callback, der hier unten sozusagen in Warteposition ist. Es wartet ja nur darauf, dass hier der Server eben irgendwann mal antwortet, was typischerweise ja länger dauern kann. Der Server antwortet irgendwann mal mit einer Response und in dem Moment, wo der Server antwortet, wird dieses XML-HTTP-Request-Objekt wieder aktiv. Beziehungsweise, was aktiv wird, ist tatsächlich dieser Callback-Händler, also diese Funktion, die wir dort registriert haben, die wird dann aufgerufen. Und hier ist eben diese Nebenläufigkeit, während der Benutzer interagiert, wird sozusagen unter der Hand immer gleichzeitig gewartet, ob der Server in einem parallelen Thread darauf gewartet, ob der Server reagiert. Und wenn der reagiert, dann wird dieser Callback-Händler aufgerufen. Und der Callback-Händler wird dann normalerweise irgendwas machen, was der Benutzer wieder sieht, nämlich zum Beispiel das DOM der Seite aktualisieren. Das ist so der grobe Ablauf. Und dazu braucht man natürlich dieses XML-HTTP-Request-Objekt. Manchmal wird in der Abkürzungswut der Informatiker XHR dafür auch verwendet. Das ist eine Erfindung, interessanterweise, die mal von Microsoft in die Webwelt gesetzt wurde. Das war zunächst unter dem Namen auch XML-HTTP-Request im Internet Explorer realisiert, im Internet Explorer 5, Ende der 90er Jahre, und war aber ganz eng an die ActiveX-Technologie von Microsoft gekoppelt. Das war ein ActiveX-Objekt eigentlich. Danach haben die anderen Hersteller, also insbesondere die Open-Source-Hersteller, also Mozilla, und das, was jetzt Firefox ist, ein ähnliches XML-HTTP-Request-Objekt geschaffen, das komplett auf JavaScript ausgerichtet ist und das jetzt auch im Wesentlichen die Basis für den Standard ist und das mit ActiveX nichts zu tun hat. Damit haben wir natürlich wieder diese schöne Situation in den Browsern, dass wir zwei Implementierungsplattformen haben, auf denen eigentlich das gleiche Objekt was ganz Verschiedenes bedeutet. Die anderen Browserhersteller sind dann Schritt für Schritt nachgekommen. Also es gibt, ich habe jetzt bloß mal ein paar gelistet, gibt es in allen modernen Browsern. Es ist sogar so, dass Microsoft in dem Fall nachgezogen hat oder sich angepasst hat und seit dem Internet Explorer 7 gibt es tatsächlich auch im Internet Explorer den XML-HTTP-Request, der kein ActiveX braucht, also der nur mit JavaScript funktioniert. Das Ganze ist ein W3C-Standard, ist nicht so wirklich ganz fertig. Die waren voriges Jahr, im Sommer waren sie eigentlich fertig, dann haben sie den Level 2 Working Draft aufgemacht und der ist jetzt, ich habe gerade nachgeschaut, also diesen Sommer immer noch in Diskussion. Also aktueller Stand ist immer noch Working Draft im August 2011. Aber das ist sehr stabil, da wird bloß noch an Feinheiten gearbeitet. Und prinzipiell ist es so, dass das so ausschauen wird und jetzt auch so ausschaut, wenn Sie einen anderen Browser als den Internet Explorer benutzen und davon einen halbwegs neuen, dass Sie einfach ein New XML HTTP Request machen, also ein XML HTTP Request Objekt erzeugen mit dem Objektkonstruktor von JavaScript und sich sinnvollerweise das in der Variable natürlich merken, dieses Objekt. In meinen Beispielen habe ich jetzt immer den Namen XML-HTTP benutzt dafür, aber den können Sie natürlich wählen, wie Sie wollen. Es ist immer noch so, dass natürlich alte Browser existieren mit verschiedenen Varianten, wie gut das XML-HTTP-Request unterstützt wird. Insbesondere gibt es natürlich Internet Explorer in verschiedenen Generationen, die das verschieden sehen. In der Praxis ist es so, dass man dort typischerweise nicht mit dem reinen HTTP und JavaScript und HTML und XML-Code, wie ich es jetzt hier in der Vorlesung mache, arbeiten wird, sondern dass man ein Framework benutzen wird, das einem diese Dinge so ein bisschen wegabstrahiert. Also jQuery zum Beispiel ist ein Framework, das da eine Menge hilft. Prototype ist auch eins, das speziell für Ajax-Anwendungen gemacht ist. Das heißt, wenn Sie wirklich eine professionelle Anwendung schreiben, werden Sie fast immer irgendwie eins dieser Frameworks in Betrieb haben. Deswegen schauen die Beispiele dann auch ein bisschen anders aus als das, was ich hier gemacht habe, aber an denen versteht man natürlich dann nichts mehr, weil das bloß noch, ich habe dann auch mal ein Beispiel für ein jQuery, Anwendung vom jQuery-Framework, da sieht man von dem eigentlichen Mechanismus dahinter ist natürlich nichts mehr. Deswegen habe ich jetzt sozusagen die reine Version zunächst mal hier für die Folien aufbereitet. Wenn Sie auch wirklich jetzt plattformunabhängig bleiben wollen und so einen XML-HTTP-Request erzeugen, dann müssen Sie irgendwie Code produzieren, der so ähnlich ausschaut wie den hier. Ich nehme jetzt keine Garantie, dass der perfekt ist, aber das ist eine mögliche Lösung, dass Sie zunächst mal versuchen, dieses XML-HTTP-Dings zu reservieren, also zunächst mal bloß die Variable erschaffen und die auf Null setzen und sich dann versuchen zu informieren, ob dieses Fenster, mit dem wir gerade arbeiten, in einem neuen Internet Explorer oder in einem Standard-Browser ist. Das kann man mit bestimmten Attributen des Window-Objekts abfragen. Also wenn XML-HTTP-Request die Anfrage positiv verläuft, dann können wir das standardmäßig machen. Wenn nicht, dann sind wir vermutlich in der Internet Explorer-Welt und dort gibt es auch wieder zwei verschiedene Varianten, nämlich je nachdem, mit welcher Version was zu tun haben. Internet Explorer älter als 6 oder Internet Explorer 6, machen das wieder verschieden, das muss man auch nochmal unterscheiden und je nachdem, wenn hier ein bisschen verschiedene ActiveX-Objekte sozusagen erzeugt. Das ist nicht schön, lässt sich natürlich auch im Prinzip so als Standardbaustein oder verkapselte Funktion einfach immer wieder aufrufen und wird im Laufe der Zeit natürlich verschwinden, nachdem ab Internet Explorer 7 sowieso alle diese erste Zeile hier unterstützen. Deswegen habe ich jetzt in meinen Beispielen auch darauf verzichtet und einfach überall immer die standardkonforme Version genommen. Ja, wenn man jetzt einen HTTP-Request konstruieren will, dann ist eine ganz wichtige Methode dieses Open. Das Open klingt ja zunächst mal so, als würde ich eine Verbindung zum Server aufmachen, das ist aber noch nicht so. Es wird keine Verbindung aufgemacht, sondern es wird nur der Request sozusagen zusammengebaut, vorbereitet dafür, dass man abschicken kann. Da muss ich aber schon alles sagen, ob das ein GET-Request werden soll, ob es ein POST-Request werden soll, wohin ich den Request schicken will. Und bei GET und POST natürlich entsprechend auch die Parameter, die man in der Regel ja mitschicken will. Das heißt, ich habe eine Open-Methode, in der ich angeben muss, GET-POST, also welche HTTP-Methode, welche URL. Dann gibt es noch einen bullschen Parameter, ob das asynchron oder synchron sein soll. Klar, machen wir asynchron auf true. Wir wollen ja gerade, dass asynchron läuft. Und dann gibt es noch zwei extra Parameter, die man bloß braucht, wenn man Authentifizierung haben will, also Benutzernamen und Passwort. Das heißt, typisch wäre sowas, um jetzt eins unserer Beispiele aus der Vorlesung zu benutzen, XML-HTTP ist dieses Objekt, Open, GET-Methode und dann ruft man zum Beispiel FinacciPHP auf und bei GET haben wir in der URL alles kodiert und schreiben dann hinter FIP gleich 12. Wobei das jetzt auch noch ein bisschen simpel ist, weil man natürlich den Server auch angeben muss. Also eigentlich müsste da HTTP Servername / Fibonacci PHP und so weiter stehen. Und bei POST kommen natürlich keine Parameter typischerweise dazu. Und das wäre jetzt mal ein Beispiel für die anderen Belegungen. Also hier ist das Asynchron auf False gesetzt. Da oben ist Asynchron gar nicht gesetzt. Das heißt, dass der Default-Wert True genommen wird. Und hier wird es also synchron behandelt und ein Benutzername und ein Passwort angegeben. Das ist aber ein Fall, den wir jetzt nicht mehr weiter treffen werden. So, jetzt habe ich also den Request quasi vorbereitet. Jetzt kann ich noch Header bestimmen. Das kennen wir ja von HTTP, wo ich zum Beispiel einen Content-Type-Header angeben kann und andere Dinge, die ich dort setzen will. Das kann ich mit XML-HTTP-Set-Request-Header machen. Und dann mache ich irgendwann ein Send auf diesem Objekt. Das heißt, dann wird der Request wirklich an den Server geschickt. Wenn ich eine GET-Methode habe, dann brauche ich da sonst nichts machen. Dann gebe ich als einzigen Parameter 0 mit. In komplizierteren Fällen, zum Beispiel bei der POST-Methode, muss ich natürlich die Daten, die da mit gepostet werden, eben dazu schreiben. Und die kommen dann diesen einen Parameter, den das Send hat, hinten rein. So, jetzt wird es leider ein bisschen sehr spezifisch, aber eigentlich muss man bloß mal gesehen haben, was da passiert, um zu verstehen, warum der Code in Ajax-Anwendungen gerade so ausschaut, wie er ausschaut. Dieses XML-HTTP-Request-Objekt hat so einen Lebenszyklus quasi, hat verschiedene Stadien, durch die es durchgeht. Und die haben Namen und auch Nummern. Und der Zustand 0 ist, wenn das Ding zunächst mal erzeugt ist und noch gar nichts mit passiert ist. Zustand 1, opened, ist logischerweise, nachdem das Open passiert ist. Das heißt, der Request ist erzeugt und auch während es abgeschickt wird, ist es im Zustand 1 opened. Wenn der Server antwortet, dann kommt dieses XML-HTTP-Request-Objekt für diesen einen Request in den Zustand 2, Headers Received. Zunächst bekommen wir nur die Headers. Und der Body, der kann ja größer sein und länger sein, während der Body geladen wird, ist er im Zustand 3, Loading. Und wenn alles vom Server übertragen ist und auf dem Client zur Verfügung steht, dann ist er im Zustand 4, Done. Und logischerweise interessiert einen vor allem dieser Zustand 4, wenn der wirklich fertig ist, wenn alles geladen worden ist. Manchmal könnte es interessant sein, auch in früheren Zustand, zum Beispiel in Headers Received, schon einzusteigen und zu sagen, was ist denn jetzt sozusagen, was man der Server anbietet. Wenn es da vielleicht Inkompatibilitäten mit Formaten gibt und ich das dann abbrechen will oder so, das könnte ja sein. Aber in der Regel wird man auf diesen Zustand 4 gehen. Deswegen taucht immer wieder in diesen Ajax-Anwendungen eine Zustandsabfrage auf die Nummer 4 auf. Komischerweise, nämlich genau auf diesen Zustand. So, nächstes Element war ja, dass wir eben jetzt irgendwie, wenn dieser Zustand 4 des Objekts erreicht ist, eine Ereignisbehandlung auslösen wollen. Dieser Event-Händler, von dem vorher schon die Rede war. Das ist ein ganz normaler Event-Händler, das heißt eine Callback-Funktion, die ich für einen bestimmten Event registriere. Da gibt es die gängigen JavaScript-Methoden dazu, nämlich mit AddEventListener oder mit on. Das registriere ich mit dem XML-HTTP-Request-Objekt und dem übergebe ich quasi eine Funktion. Was man noch wissen muss, ist, dass dieser Event, den ich da beobachten kann, auf den ich reagieren kann, jeder mögliche Zustand des XML-HTTP-Objekts ist, ein sogenannter Ready-State-Change. Also wenn das von 0 auf 1 geht, von 1 auf 2, von 2 auf 3, von 2 auf 4, immer wird dieses Event ausgelöst und immer wird auch meine Callback-Methode aufgerufen. Das heißt, ich muss dann in der Callback-Methode eben noch mehr extra abfragen, welcher State passiert ist, ob das der ist, der mich interessiert. Also ich muss in JavaScript jetzt registrieren, irgendwie entweder mit onReadyStateChange gleich meinen Funktionsname oder mit addEventListenerReadyStateChange meinen Funktionsname und dann vielleicht noch false dahinter, kann man auch weglassen, dass dieser Event-Händler überhaupt aufgerufen wird. Und wenn der dann aufgerufen wird, dann sollte ich im Rumpf meiner Funktion das Attribut ReadyState abfragen. Das ist nämlich tatsächlich der aktuelle Zustand als Nummer und kann dann fragen, ist das die Nummer 4? Und wenn es die Nummer 4 ist, dann ist ja der Request sozusagen abgewickelt. Das heißt, ich bin in der gleichen Situation wie sonst, wenn der Browser eben eine Webseite geladen hat. Das heißt, es gibt diese verschiedenen Returns Codes, also 200 okay zum Beispiel oder 404 not found. Und die kriege ich in der Variable Status aus dem XML-HTTP-Objekt, kriege ich den Code. Und den zugehörigen Text, also zum Beispiel okay, kriege ich über Status Text und kann dementsprechend auch darauf reagieren, wenn der Server jetzt eben das Objekt nicht gefunden hat oder technische Probleme hat oder was auch immer. Ja, dann ist natürlich nicht ganz unwesentlich, dass ich auch noch das sehen will, was der Server mir denn geantwortet hat. Und das ist auch ein Attribut von dem XML-HTTP-Request-Objekt, nämlich ResponseText gibt es einfach als ASCII-String und ResponseXML gibt das Ganze als XML-DOM-Objekt zurück, wenn das ein XML war, was der Server geschickt hat. Also doch irgendwie eine ganze Menge Zeugs, was zusammenkommt, was man verstehen muss, wenn man jetzt dann den eigentlich ganz kompakten Code hier anschaut. Das ist jetzt ein allererstes Beispiel, in dem nicht furchtbar viel passiert, in dem alles lokal geladen wird, aber in dem eigentlich alles schon mal vorkommt. Also eine HTML-Seite, die dort unten irgendwie bloß eine Zeile hat, nämlich Daten from Server, Data from Server, und da steht noch nichts drin, ist nur vorbereitet. Und dem aber ein bestimmter ID mitgegeben wird. ID gleich Data. Das ist ganz wichtig. Dass hier eben der Text sozusagen von dem Paragraphen, der wird markiert, den nennen wir Data. So, da ist natürlich ein Skript drin, sonst wird das nicht funktionieren. Und das Skript macht zuerst mal das HTTP-Request-Objekt. Dann deklariert diesen Request-Händler die Funktion, die überspringen wir jetzt im Moment mal, weil die ja dann erst später aufgerufen wird. Und dann wird dieses XML-HTTP-Request-Objekt wirklich benutzt, um einen Request zusammenzubauen. Und zwar wird das in dem Fall als Event-Händler auf das Load-Event gemacht, um sicherzugehen, dass alles andere geladen ist, was bei dieser nicht sehr komplexen Webseite natürlich jetzt nicht gerade das entscheidende Problem ist, aber das hatten wir ja schon ein paar Mal. Wenn ich irgendwas mache, was das DOM manipuliert, dann muss ich zuerst mal besser die ganze Seite geladen haben und dann das erst machen. Okay, also wenn es geladen ist, dann geht es hier quasi weiter, dann wird ein Get-Request zusammengebaut und es wird in dem Fall lokal eine Datei, data.txt, aufgerufen. Die wird eben noch nicht aufgerufen, sondern es wird ein Get-Request vorbereitet, der diese Datei dann aufruft, was letztlich also sozusagen Dateizugriff ist, ein lokaler. Dann gibt es ein addEventListener, nämlich ReadyStateChange, wo diese Callback-Methode dort oben registriert wird. Und dann wird wirklich geschickt, nachdem es ein Get ist, ohne Parameter, mit 0. Dann passiert gar nichts zunächst mal, die Seite verändert sich nicht. Aber in dem Moment, wo der Server dann antwortet, wird die registrierte Callback-Methode, DataOutput, aufgerufen. Und die fragt als erstes den ReadyState ab, ob der dann ist. Die wird natürlich in den Zwischenstadien auch schon aufgerufen, bei 2, 3, 4. Und erst bei 4 tun wir wirklich was. Bei 4 sagen wir nämlich dann, wir holen uns aus dem XML-HTTP-Request den Response-Text und wir holen uns hier in unserem HTML diesen Paragraphen dort unten, der mit Data, ID gleich Data markiert ist, getElementById, Data, und dann setzen wir den HTML-Text hier, das ist nämlich Data from Server, den verändern wir, da ist eben das dInnerHTML sehr praktisch. Ich sage dInnerHTML plus gleich, das heißt an diesen Text, der hier steht, wird hinten angehängt, was der Server zurückgeliefert hat. Also nichts besonders Aufregendes, gerade der Versuch, auf einer knappen Seite eben unterzubringen, was man alles braucht, um jetzt so ein Ajax zu machen. So, jetzt schon mal. Simple Request HTML. Ja, das ist natürlich jetzt sehr wenig, was da passiert ist. Also vielleicht die... Wollen wir das mal? Zuerst läuft den Podcast auch. Zuerst mal, was ist denn der Source Code sozusagen dazu? Das ist so fast das, was wir gerade gesehen haben. Allerdings haben wir gesehen, hier ist noch an einer Stelle mehr passiert. Hier ist dieser HTTP-Status, wird auch angezeigt. Gibt es noch einen zweiten Paragraphen und dort wird der Statustext mit reingeschrieben. Also das, deswegen steht hier noch eine zweite Datei, zweite Zeile. Und interessant ist natürlich, dass hier Data from Server steht. Da ist der Paragraph aus. Und hier ist aber andere Daten hinten angefügt. Das heißt, es ist irgendwas passiert. Und was da passiert ist, sieht man. Wenn man nun an die richtige Stelle geht, da gibt es ja dieses data.txt. Und in dem steht eben steht andere Daten drin, also Daten aus Datei, wenn wir jetzt da mal reinschreiben und hier zurückgehen und einen Reload machen, dann wird eben das aus der Datei gelesen. Also von der Funktionalität her ist es nicht so furchtbar erschütternd. Es beweist zunächst mal aber, dass, wenn man genau den Code benutzt, den wir gerade gesehen haben, es beweist, dass hier doch prinzipiell der Mechanismus funktioniert, in dem Fall in Safari. Was natürlich interessanter ist, ist, dass man das unter Localhost Cookie Test, nee, das wollen wir nicht. Schauen wir, ob das der richtige Name ist. Nee. Ja, also muss ich nach dem Nachschauen, aber nicht den richtigen Namen. Aber jetzt sieht man dann gleich, was ich meine. Okay. Simple Request Server HTML. Ah, jetzt weiß ich, was der Denkfehler war meiner Seite. Genau. Ich habe jetzt eine zweite Version davon aufgerufen, die wir jetzt gleich auf den Folien anschauen werden, bei der dieser Status nämlich interessanter ist, bei der jetzt wirklich Status 200 okay geliefert wird. Und das sieht man jetzt gleich auf dieser Folie, was hier ist. In dem vorhergehenden Beispiel war das ja ein bisschen extrem simpel. Dort habe ich Daten lokal geladen. Data.txt stand ja lokal direkt neben meiner Datei, meiner HTML-Datei, die jetzt den Ajax-Code enthält, das JavaScript. Das ist so, als würde ich im Webbrowser File, Doppelpunkt und einen Dateinamen angeben. Deswegen kommt der Statuscode 0 zurück, weil er dort irgendwie gar kein HTTP ausgeführt worden ist. Da ist ja ein anderes Protokoll gefahren, nämlich das lokale Dateizugriffsprotokoll. Wenn ich wirklich HTTP in dem Request verwende, dann kann ich es ja so machen, dass ich eben localhost data.txt, dass ich diese Datei eben in dem Webseitenverzeichnis, wo mein lokaler Webserver das tatsächlich sucht, hinterlege und dass ich jetzt hier eine richtige URL angebe, die zwar immer noch lokal auf der Maschine ist, aber wirklich über HTTP auf den Webserver zugreift. Das ist diese Version Simple Request Server HTML und dann kriege ich tatsächlich eben auch einen Zugriff auf die Serverseite. Das Serververzeichnis kriegt die Daten aus dem Data.txt, das der Server im Serververzeichnis liegt und kriegt dann eben wirklich auch den richtigen HTTP-Statuscode. Wo ich vorher ein bisschen verwirrt war, der nächste Schritt wäre natürlich, dass man die Datei selber vom Server aufruft, aber das braucht man jetzt für die Funktion noch gar nicht wirklich. Okay. Jetzt hat das Ajax natürlich hinten das X, was daher kommt, dass es was mit XML zu tun hat. Das liegt daran, dass diese Server-Response zunächst mal irgendein Text mit formaler Syntax ist, den ich analysieren muss. Es muss irgendeine Syntax haben, die ich jetzt in meinem Programm zerlegen kann. Das könnte einfach ein String sein oder es könnten einfach Zahlen sein oder es kann einfach, wie man in dem Fall gesehen hat, schlicht einfach ein Text, wieder im Prinzip ein String sein, ein Dateiinhalt. Aber das geht nur für kleine Beispiele. Normalerweise haben wir natürlich komplizierte, strukturierte Informationen, zum Beispiel das Ergebnis irgendeiner Suchanfrage in der Datenbank. Und dementsprechend ist es natürlich sinnvoll, das zu strukturieren und XML erlaubt einem natürlich, beliebige Daten zu strukturieren. Deswegen ist zunächst mal XML ein spannender Kandidat und ursprünglich auch das, was das Ajax geprägt hat, für das Format, in dem der Server mir die Daten zurückliefert. Also da, wo jetzt bloß Daten vom Server stand oder andere Daten oder wie das vorher hieß, da kommt XML-Text dann rein. Da ist auch wieder so, dass JavaScript und DOM zwar auf XML zugreifen können, dass es aber auch immer noch bestimmte Browser-Inkompatibilitäten gibt, aber die werden immer geringer. Also das wäre jetzt so ein XML-Datensatz, sowas könnte so ein Server zurückschicken, ist aus dem Buch von Wenz genommen, das wäre jetzt eine Anfrage irgendwie nach Büchern und da haben wir eine XML-Datei, die also ein Result-Set zum Beispiel zusammensetzt und sagt, wie viele Hits gab es denn da und wie viele werden jetzt gerade angezeigt und was ist das einzelne Result, das ist wieder zusammengesetzt zum Beispiel aus dem Titel und dem Text und einer URL und dann kommen hier mehrere hintereinander, also so ein strukturiertes Ergebnis. Und wenn ich das jetzt in JavaScript auswerten und anzeigen will, dann brauche ich natürlich ein Programm, das mir diese XML-Information irgendwie umbaut in eine HTML-Tabelle zum Beispiel. Da werde ich jetzt noch ganz schnell mal drüber gehen. Es ist ein bisschen viel Code, insofern ist vielleicht eher was zum nachher nochmal in Ruhe anschauen. Aber bloß um das nochmal zu zeigen, dass man nun wirklich bis zum X von Ajax auch kommen, dass man also JavaScript machen, das asynchron eine Datei aufrufen, in der XML drin ist. Ja, die Datei aufrufen und das XML zurückbekommen ist nicht schwer. Was eigentlich das größere Problem ist, ist jetzt diese Tabelle aus dem XML zu machen. Hier wird also eine Tabelle vorbereitet, in der schon die Überschriften da sind für diese Ergebniseinträge, nämlich Titel, Beschreibung, URL, was eben in diesem XML vorgesehen war. Aber ansonsten haben wir jetzt im Moment noch nicht viel. Oben wird auch vorgesehen ein Platzhalter sozusagen für die Anzahlen, Number und Total, also Anzahl die von Hits und wie viele angezeigt werden. Und die werden jeweils mit Identifikatoren natürlich versehen. Hier die Table und die beiden Zahlen. Wenn ich jetzt das XML sozusagen zurückbekomme vom Server, also aufrufen tue ich es genauso wie vorher, aber wenn ich es zurückbekomme, also in dieser Callback-Funktion, wo ReadyState4 ist, dann kann ich natürlich statt bloß Text abzurufen auch XML abrufen. Und da muss ich halt Code schreiben, der mir nun mein HTML sozusagen so modifiziert, dass die Information aus dem XML richtig wiedergegeben wird. Also der Prototyp hier ist, ich hole mir aus dem aus meinem Dokument hier diesen Paragraphen vorne, der sozusagen die Überschrift oder die Einleitung ausmacht. Und dort das eine Element Number, dieses HTML-Element sozusagen. Und das mache ich ja hiermit. Document get element by ID. Und diesem Number setze ich den HTML-Text mit inner HTML. Und dazu muss ich natürlich nachlesen in dem XML-Dokument, was war denn dort die entsprechende Zahl. Und das ist ein XML-Dokument-Attribut, XML-Document-Element-Get-Attribute und dort ist eben das Attribut Total Results Returned definiert. Das wird aus dem XML rausgelesen. Also das, was da oben steht, also in dem Fall die 10 oder ich glaube ein Beispiel habe ich dann, dann habe ich es verändert auf 3. Okay, das ist eigentlich die Grundidee. ist immer das Gleiche. Ich lese sozusagen in zwei Dokumenten, im XML-Dokument, meinem lokalen HTML-Dokument. Und ich kopiere Informationen sozusagen rüber aus dem XML in das HTML, das ich anzeigen will. Und es kann natürlich komplizierter werden. Also zum Beispiel mache ich den ganzen Tabellenrumpf hier neu, T-Body, und mache auch jede Zeile neu. Ich mache also eine Table Row, mache die einzelnen Table Data Elemente, drei Stück für die drei Dinge, die drei Einträge mache ich jeweils neu in der Schleife, in der ich durchgehe. Und erzeuge mir jeweils auch diese Textknoten, die eben die entsprechende Information aus dem XML enthalten. Also wie gesagt, den Code durchzulesen ist fast ein bisschen langweilig. Hinterher wird natürlich, nachdem ich die einzelnen Knoten erzeugt habe, in der Schleife auch richtig wieder alles zusammengebaut, also in dem Titel, Beschreibung und URL eben angehängt werden. Und dann am Schluss eben alle diese, dann wird die ganze Zeile zusammengebaut und dann wird das Ganze an den Tabellenrumpf angebaut. Und das dann bei Hits in das XML eingebaut. Hits ist diese Table eben, die kriegt jetzt zusätzlich einen Table Body. Das, wie gesagt, im Detail zu analysieren, den Code, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Interessant ist, dass es eben wirklich funktioniert. Das ist also eine XML-Datei geladen worden und die ist jetzt umgebaut in eine HTML-Tabelle. Wenn man anschaut, was jetzt die Quelle ist, die man hier sieht, dann ist es eben jetzt anders als bei serverseitiger Interaktion. Es ist nicht so, dass da der Browser jetzt eine Tabelle gesehen hätte, sondern der Browser hat tatsächlich dieses Skript. Und er hat eben nur dieses kleine Schema sozusagen für die Tabelle, den Ausgangspunkt. Und der Rest ist wirklich von dem Skript sozusagen über DOM-Manipulation eingetragen worden im Browser. Und dadurch ist die Information sozusagen ja, verändert und modifiziert. Damit haben wir also sozusagen einen kleinen Hinweis drauf, wie sozusagen letztlich die Anzeige immer noch über HTML gehen kann, aber asynchron die Information aus dem XML rausgelesen wird. Und was man auch sieht, ist, dass mit dem XML zu arbeiten, dass das so einen gewaltigen Overhead gibt. Ja, da hat man wieder einen neuen Standard, auf das XML zuzugreifen, und es sind große Dateien und man muss irgendwie zwei Strukturen aneinander anpassen. Deswegen ist das, was man am liebsten eigentlich benutzt, wenn man mit Ajax arbeitet, was wofür es dann eigentlich das X hinten falsch ist und dort ein J stehen müsste. Man benutzt nämlich JSON, die JavaScript Object Notation. Und das gleiche Beispiel von vorher mit diesem Ergebnis schaut in JSON schon deutlich sympathischer aus. Dort habe ich ja quasi die JavaScript-Syntax für Objektkonstruktoren. Das heißt, ich habe ein Result-Set. Und das hat zwei Attribute, Total Results Available, Total Results Returned und das Result selber. Und das ist wieder ein Array und in dem Sinn eben einzelne solche Tripel drin. In dem Fall ja, sind es bloß zwei Tupel, also Titel und URL, aber fürs Beispiel müssen es dann Tripel sein, Title, Description und URL. Damit ist die Darstellung insgesamt deutlich kompakter. Ich will das jetzt nicht nochmal das gleiche Beispiel mit JSON durchmachen. Ich möchte was anderes noch machen, aber auch dann erst nach einer kleinen Pause. Nämlich ein richtiges, realistisches Beispiel, wo man jetzt nicht bloß lokal auf irgendwelche Dateien zugreifen, sondern wo man wirklich auf einen Server zugreifen, hoffentlich funktioniert es auch über das Campusnetz hier, der irgendwo draußen in der Welt steht, der einen Dienst anbietet. Und der auch was macht, was wir das Ergebnis gar nicht selber wissen, nämlich wirklich auf eine Datenbank zugreift, in dem Fall für Postleitzahlen. Und das möchte ich dann auch nach der Pause so weit wenigstens treiben, dass man ein bisschen sieht, wie wirklich, während ich eintippe in ein Textfeld, asynchron im Hintergrund mit dem Server geredet wird, um Postleitzahlen dort nachzuschlagen und sozusagen noch während ich eintippe, die Postleitzahlen dann angezeigt werden. Also das ist der Plan für nach der Pause. Und was ich auch gerne nach der Pause machen möchte, ist dann von dem Ajax, was wirklich das Wichtigste zunächst mal für Sie ist, zu verstehen, ein bisschen weiterzugehen, zu verstehen, was Reverse Ajax ist und was das dann bedeutet, wenn sich es Richtung WebSockets weiterentwickelt. Aber das machen wir dann in 10 Minuten sowas, also um 20 nach 11 auf der Uhr dort oben im Hörsaal machen wir wieder weiter. So, ja, das Problem, warum ich hier unzufrieden war, ist, dass ich aus irgendwelchen Gründen keinen Internetzugang kriege hier. Also weder VPN noch Eduroam mag mich im Moment. Hätte vielleicht den Rechner vorher neu starten sollen, das hat vielleicht zu viele verschiedene Konfigurationen jetzt in letzter Zeit erlebt. Aber es geht, ändert ja nichts an dem Quellcode, der ist ausprobiert und ich stelle ihn zur Verfügung, dann können Sie das selber auch probieren. Das Beispiel, um das dabei geht, ist einen Webservice zu benutzen. Das ist eh was, was wir später in der Vorlesung an den Übungen machen wollen, dass wir auf Webservices zugreifen, die eben jetzt nicht wirklich Webseiten bereitstellen, sondern die nur dafür da sind, eben Informationen sozusagen abrufen zu lassen. Braucht man insbesondere, wenn man sogenannte Mashups konstruiert, in denen ich eben von bestimmten Webadressen Informationen abrufe. Und das ist ein öffentlich verfügbarer Webservice, GeoNames. Dort kann ich unter anderem, können Sie unter GeoNames.org, können Sie Dokumentation anschauen, unter anderem Postleitzahlen nachschauen und das unter anderem auch in einer JSON-Version machen. Das heißt, wenn ich dort www.geonames.org aufrufe und Postal Code Lookup JSON ist der Anwendungsname, dann kann ich mit dem berühmten Fragezeichen, einem GET-Request, die Parameter dazu tun, die mich interessieren, nämlich die Postleitzahl ist gleich und das Land, um das es geht. Das funktioniert weltweit. Also kann man amerikanische, kanadische, auch ganz exotische Postleitzahlen abrufen, aber auch deutsche zum Beispiel. Das heißt, es kommt ein JSON-Textobjekt dann zurück, in dem drin steht, was der Ort ist. Also das könnte man jetzt, wenn wir Internetzugang hätten, könnte man das direkt ausprobieren. Wenn ich, aber Gott sei Dank habe ich wenigstens das mal abgetippt oder eigentlich auch enkopiert, dass man es sieht. Wenn ich jetzt GeoNames.org, Postal Code Lookup JSON, Postal Code 80333, also für unsere in der Marienstraße drüben übliche Postleitzahl und Country Code für Deutschland eingebe, dann kommt Text zurück, der zunächst mal, wenn ich es einfach so in der Browser-Adresszeile angebe, natürlich als Text im Browser angezeigt wird und dem man ziemlich deutlich ansieht, dass es eben JSON ist. Das heißt, das ist JavaScript-Objektnotation. Da gibt es also Postal Codes, ist ein Attribut und hinter dem versteckt sich ein Array von möglichen sozusagen Auflösungen dieser Postleitzahl. In dem Fall ist es nur eins. Und da sind eine ganze, und das ist also ein Element in dem Array, das sind diese geschweiften Klammern hier. Und da sind eine ganze Menge Sachen gesetzt, ganze Menge Attribute gesetzt, also insbesondere natürlich noch mit der Country Code und der Postal Code. Und interessant sind insbesondere Admin Name 123. Oder Admin, ja genau, Admin Name 1 ist Bayern, Admin Name 2 ist Oberbayern, Admin Name 3 ist München. Und er versucht auch einen Namen für den Ort anzugeben, in dem Fall München, und gibt auch geografische Länge und Breite noch an, die zu der Postleitzahl gehören. Also ein Dienst, der für verschiedene Zwecke sehr nützlich sein kann. Und den wollen wir jetzt sozusagen einbinden in eine Webanwendung. Das soll also so funktionieren, dass man hier das Land einstellen kann. Ich habe es für Deutschland und UK habe ich es vorkonfiguriert. Dort gebe ich die Postleitzahl ein. Und in der ersten Version ist es so, dass ich wirklich noch klicken muss. Ich suche den Ortsnamen und dann kommt das Ergebnis raus. Das heißt, in dem Fall wird jetzt in der ersten Version, die ich habe, wird das Ajax noch gar nicht so sehr asynchron genutzt. Das ist schon auch asynchron, aber mehr im Sinn der klassischen Interaktion, aber es wird sozusagen im Hintergrund ein Request zu einem anderen Server aufgebaut, vom Client aus. Das ist nicht besonders schwierig eigentlich zu realisieren. Also hier sieht man im Body diverse HTML5 Eingabeelemente, Label und dann Select, also wo ich zwischen Deutschland und Großbritannien auswählen kann. Deutschland ist vorausgewählt, dann die beiden Elemente für Postleitzahl und unten für Placename, was für die Ausgabe da ist. Und hier diesen Search-Button. Also das ist sehr einfach. Wichtig sind die IDs, sowohl der Button hat einen Namen, nämlich Search, der Text oben hat Eingabefeld, hat Postal Code und das, was ich rausgeben muss, hat Placename als IDs. Und die benutze ich jetzt in meinem JavaScript und das JavaScript ist so, wie man sich es vorstellt. Da kommt, wird ein XML-HTTP-Request gemacht. Es wird wieder der Event-Listener registriert, Data-Output und die Methode Data-Output, die ist in dem Fall super einfach im Vergleich zu dem XML vorher. Das heißt, wenn ich also im Zustand 4 bin, dann hole ich mir hier aus dem XML-HTTP-Response-Text oder nehme ich mir diesen XML-HTTP-Response-Text und mache auf den ein JSON-Parse. Das JSON-Parse, früher musste man das explizit in die Bibliothek einbinden, das sind in allermeisten Browsern, modernen Browsern, native da. Das heißt, ich brauche gar nichts machen, außer JSON-Parse eben einfach aufrufen. Damit wird dieser Text, der ja der JavaScript-Notation entspricht, umgewandelt in ein JavaScript-Objekt. Das heißt, dieses Result-Objekt ist jetzt ein JavaScript-Objekt, nach dem ich direkt programmieren kann. Ja, dann habe ich mir noch den Place-Name, also dieses Feld dort unten, aus meinem DOM rausgeholt, vom HTML, das zurzeit geladen ist. Also das heißt, dieses P ist das Feld für Place-Name. Und mit P-Value kann ich den Inhalt von dem Feld setzen und ich setze also das gleich. Ja, und jetzt muss ich natürlich in meinem Ergebnisobjekt hier schauen, an welcher Stelle ich dazu greife. Result Object, Postal Codes, das sind jetzt Result Objects, das was wir durch den Parser rausgekriegt haben. Postal Codes war dieses erste Attribut, in dem das Array dranhängt. Davon nehme ich jetzt einfach das erste Element und dann gab es ja da das Attribut PlaceName. Also um nochmal das anzuschauen. Das ist dieser Text, der zurückkam. Dadurch, dass er in JSON geparst ist, ist das jetzt eine Java-Datenstruktur, wo ich zugreifen kann. Der Postal Codes kriege ich jetzt dieses Array. Postal Codes 0 kriege ich das erste Element da drin. Und mit PlaceName kriege ich, was ein assoziatives Array ist, den Inhalt, der zu PlaceName da drin steht, also München. Das heißt, wenn ich jetzt hier, das brauche ich gar nicht vorführen, weil es eben leider nicht funktioniert, wenn ich jetzt dieses Beispiel aufrufe, ganz normal mit Open geht das, muss nicht über einen Server geladen werden, weil alles clientseitig ist. Wenn ich dieses Beispiel lade und dort auf Search Place Name klicke, dann wird der Server im Hintergrund angesprochen und es wird München dort unten angezeigt, wenn ich oben eben 80333 angegeben habe. Wenn ich das angebe, was da steht, nämlich 82327, dann wird natürlich Tutzing angezeigt und wenn Sie irgendeinen andere Postleitzahl wissen, dann kommt natürlich der entsprechende Ort. Einen Teil habe ich Ihnen noch unterschlagen, nämlich was tatsächlich passiert, wenn das Search angeklickt wird. Damit das passiert, wird dem hole ich mir auch nochmal das Element, das HTML-Element zu Search und hänge den Event-Listener dran für Klick, nämlich die Methode Search. Und das ist diese Methode Search hier, Function Search. Und was macht die? Das ist auch nicht so schwierig. Die holt sich das Country, einen Country-Eintrag aus dem Feld, aus dem Formular raus, holt sich die Postleitzahl raus und macht jetzt eben den Request. XML, HTTP, Open, Get, dann kommt geonames.org, postalcode lookup, JSON. Und hier wird eben an der Stelle für Postal Code der Wert, den wir in dem Feld eingegeben haben und für Country, den wir in dem Feld eingelesen haben, eingetragen. Das Ganze als asynchron deklariert und abgeschickt. Ja, und wie gesagt, dass diese Methode DataOutput aufgerufen wird, liegt daran, dass schon weiter oben für das XML-HTTP-Request dieses DataOutput eben als Event-Listener für den Zustandsübergang registriert wurde. Ja, also ich habe vorher schon gesagt, ich werde die Beispiele dann im Web zur Verfügung stellen. Es ist vielleicht ganz interessant, mit denen mal selber ein bisschen zu spielen. Man findet auf den Folien dort unten auch immer den Namen von der entsprechenden Datei, die wird also ein ZIP-Verzeichnis oder so machen, wo die alle drinstecken. Postcode Direct wäre das, wenn man das ausprobieren will. Das ist ja jetzt schon eine ganze Menge. Jetzt haben wir also einen Request wirklich auf einen richtigen Server gemacht. Allerdings ist es immer noch nicht ganz so wie bei Google Suggest oder so. Und wenn ich das machen will, dann brauche ich aber bloß eine Winzigkeit ändern. Hier ist es ja so, dass die Search-Methode aufgerufen wird, wenn auf den Button geklickt wird. Na, wenn, also dieser, da gibt es einen expliziten Button und der hat einen Event-Listener für Klick und dann wird die Search-Methode aufgerufen. Und wenn ich stattdessen einfach sage, ich wähle mir dieses Eingabefeld für die Postleitzahl aus und hänge einen Event-Listener dran, der, wenn irgendein Input auf dem Feld passiert, und dies, dann wird eben auch die Search-Methode aufgerufen, dann passiert ganz einfach, dass das immer, wenn in dem Feld ein Buchstabe getippt wird, der Browser versucht, im Hintergrund mit dem Server Verbindung aufzunehmen und zu schauen, ob da ein Ergebnis zurückkommt. Und sobald das Ergebnis zurückkommt, haben wir ja in dem Beispiel vorher gesehen, wird das in dem Ausgabefeld angezeigt. Das heißt, jetzt brauche ich nicht mehr zu klicken. Ich kann hinterher noch klicken, wenn ich will, wenn ich den Code nicht weggenommen habe, aber ich brauche gar nicht mehr klicken. Ich kann eintippen und währenddessen wird die Eingabe angezeigt. Das ist jetzt bei deutschen Postleitzahlen ein bisschen langweilig, weil man die im ersten Ergebnis kriegt, wenn die komplett sind. Deswegen habe ich auch die englischen Postleitzahlen noch aktiviert. Wenn Sie also auf UK stellen und auch einfach bloß eine Gegend, wo ich mich in England halt auch ein bisschen auskenne, als Beispiel genommen, wenn Sie auf UK stellen und LA1 eintippen, LA ist Lancaster, haben wir mit der Universität in Lancaster viel zu tun, dann ist es so, dass Sie, sobald Sie LA1 eingetippt haben, kriegen Sie schon sozusagen einen Stadtteil von Lancaster angezeigt, der wird auch schon im Ausgabefeld angezeigt. Und wenn Sie dann weiter Leerzeichen 4WY antippen, dann kommt, glaube ich, University Ward oder so. Das ist die Adresse der Lancaster University, die dann tatsächlich, und eben die, da sieht man dann, dass es wirklich die Universität ist. Das heißt, Sie haben tatsächlich während des Tippens sozusagen eine Anfrage an den Server immer, die dann ja, dynamisch zu Ergebnissen führt. Und Sie können sozusagen auch während des Tippens noch gar nicht mehr voraussehen, ob der Server jetzt schon was gefunden hat oder nicht. Das sehen Sie einfach asynchron wirklich in diesem Ereignisfeld. Und es kann, ist wirklich zeitlich entkoppelt. Es kann ja sein, dass der Server mal ein bisschen länger braucht. Dann dauert es auch ein bisschen länger, bis in dem Feld dort unten was angezeigt wird. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Asynchronizität im echten Sinn. Wir haben natürlich JavaScript, das Ganze macht. Wir haben allerdings kein Ajax im eigentlichen Sinn mehr, weil wir mit JSON arbeiten. Aber das ist, denke ich, sehr gängig. Also mit dem Beispiel haben wir jetzt ein ziemlich komplettes Ajax-Beispiel. Wenn Sie jetzt das Ganze sozusagen realistisch machen wollen, und das ist übrigens dann die Inspiration, die ich hatte, das ist das Beispiel selber, habe ich aus dem Netz genommen von IBM Developer Works, von Mathieu Cabou. Der hat dieses Beispiel dort stehen gehabt, aber als jQuery-Beispiel. Und so schaut es dann aus, wenn jemand das jQuery-Framework benutzt. Das ist sehr bekannt und wird auch oft benutzt und es kann viele Dinge, insbesondere für die Anwendung, für Schreiben von Web-Anwendungen vereinfachen, vor allem Zugriff auf DOM. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass ziemlich viele Sonderzeichen, so Dollars und Kreuze und so eine Rolle spielen. So schaut es dann in jQuery aus. Ich will es jetzt gar nicht im Detail durchgehen, aber im Großen und Ganzen wird halt gesagt, dass wenn der Search-Button geklickt wird, dass dann eine Funktion aufgerufen wird, die eben letztlich diese URL, diesen Request hier sozusagen zusammenbaut und ein GetJSON darauf macht. Und hier steht auch schon, dieser Zugriff Postal Codes PlaceName wird da auch ausgelesen und hier wird es im PlaceName in unserem HTML-Code sozusagen abgespeichert. Das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, jetzt in einer sehr kompakten und zunächst mal auch nicht direkt so offensichtlich zugänglichen Syntax verpackt und vor allem sieht man überhaupt nichts mehr von dem eigentlichen Ajax-Mechanismus dahinter, insbesondere das HTML-Request-Objekt ist, XML-HTML-Request-Objekt ist komplett verschwunden. Deswegen ist es auch nicht ganz so einfach, wenn Sie jetzt Beispiele im Netz suchen, schöne Anwendungsbeispiele, werden Sie meistens auf sowas stoßen, wo jemand die entweder jQuery oder irgendein anderes Framework benutzt. Sowas werden Sie auch machen, wenn Sie eine größere Ajax-Anwendung schreiben, aber wie immer, denke ich, ist es gut, wenn man zuerst mal verstanden hat, was dahinter passiert, weil dieser Code direkt einem nicht so furchtbar viel sagt. Ein zweites Beispiel für ein Framework, das nett sein kann, wenn Sie mit PHP-Serveranwendungen zusammenarbeiten, ist das Sagex. Ist aber auch nur eins von vielen alternativen Frameworks, auch ein Open-Source-Projekt. Was schön ist, ist, dass ich das gesamte Ajax eigentlich vergessen kann, das XML-HTTP-Request. Mein Denkmodell ist einfach, ich habe PHP-Methoden auf dem Server und die rufe ich im Client auf. Das heißt, ich schreibe die Funktion in PHP für den Server und sage dem Ajax, was das für eine Funktion ist, mache so einen Sagex-Export. Und dann kann ich in dem JavaScript meiner Webseite an einer Stelle eine Funktion aufrufen, Sagex Show JavaScript, was mir sozusagen die Deklarationen schafft, um über letztlich Ajax auf diese Funktionen zugreifen zu können. Und de facto kann ich jetzt mit x underscore und Name jeder von so einer PHP-Funktion, die auf dem Server ist, kann ich dort einfach auf diese PHP-Funktionen zugreifen, kann das auch asynchron machen, also eine Callback-Funktion als Parameter dazugeben. Das heißt, ich habe diesen ganzen Aufwand von doch ein bisschen technischeren Dingen, von Ajax mit irgendwie Status Code 4 und so weiter, das habe ich alles dann in dem Fall ausgeblendet. Ist klar, dass man natürlich, wenn man häufiger mit sowas arbeitet, sich auf solche abstrakteren Programmiermodelle zurückziehen wird. Trotzdem denke ich, ist ganz wichtig zu verstehen, was unter der Haube passiert, um das ja irgendwie auch mal nachvollziehen zu können, vor allem wenn mal was schief geht und auch um Weiterentwicklungen zu verstehen. Jetzt ist Ajax zwar sehr schön, aber nicht der Weisheit allerletzter Schluss, insofern, als es verschiedene Probleme gibt, nach wie vor, die nicht wirklich gelöst sind. Also eine Sache, die Benutzer von Ajax-Anwendungen immer irritiert, ist, dass die Serverzugriffe und die Veränderungen der Anzeige ja passieren, ohne dass der Browser das wirklich mitkriegt. Das wird dem Browser ja durch Modifikationen von dem DOM mitgeteilt. Das heißt, in der Browser History steht gar nichts drin mit verschiedenen Versionen meiner Seite. Und das bedeutet, ich habe keinen Zurückknopf. Ich mache irgendwelche Eingaben, die Seite verändert sich, das weiß ich hier bei den Postleitzahlen. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, dann komme ich nicht auf die letzte Version, wo ich da irgendwas eingegeben habe oder auf die letzte Seite, sondern der Zurückknopf führt ganz woanders hin zu der letzten Seite, die ich hatte, bevor ich dieses Ajax-Ding aufgerufen hatte. Das heißt, dieser Backbutton funktioniert nicht mehr so, wie es gedacht war. Also um das zu realisieren, gibt es verschiedene Ansätze. Da müsste man also explizit dann in die Browser History bestimmte Einträge schaffen. Wird auch daran gearbeitet, gibt es auch Tricks dafür, aber es ist zunächst mal ein Problem einfach. Das ist ein Problem für den Benutzer. Ein Problem für den Netzadministrator ist, dass sich grundsätzlich die Art und Weise, wie Browser sich benehmen, total verändert hat. HTTP war ja zunächst mal so, dass dort einfach, wenn ein Benutzer über den Web vor seinem Browser sitzt und was eintippt, dass die Geschwindigkeit, in der Requests kommen und beantwortet werden, dass die vom menschlichen Verarbeitungsvermögen abhängt auf der einen Seite und auch natürlich von der Reaktionszeit vom Server auf der anderen Seite. Das heißt, es ist immer im Bereich von mindestens mehreren Sekunden oder so, dass, wenn nicht oft im Minutenbereich, dass der Benutzer eben einen neuen Request abschickt. Und Traffic Engineering ist ja ein ganz wichtiges Thema. Also wer Netze auslegt und die Router auslegt und die entsprechenden Lastverteilungsstrategien entwickelt, der schaut, wie ist mein Verkehrsmix statistisch und wie häufig kommen denn bestimmte Requests. Und da hat HTTP eine bestimmte Charakteristik, wie häufig die Requests kommen. Und das hat sich jetzt ganz plötzlich verändert mit Ajax. Bei jeder, der so ein Google Suggest-Ding hat, wenn der bloß eine Google-Suchseite aufhat, und das ist für viele ja die Startseite oder fest im Browser eingebaut, und viele machen eigentlich alles, was sie machen, immer zuerst mal über das Suchfeld. Und in dem Moment, wo die was eintippen, fängt der Browser schon an, wie wild HTTP-Requests an Google zu schicken. Was natürlich noch viel schneller geht, als der Benutzer überhaupt ahnt, weil das ja automatisch sozusagen passiert. Das heißt, es wird von einem Computer gemacht. Dementsprechend ist die Geschwindigkeit viel höher, haben ein ganz anderes Verkehrsverhalten. Was mehr den Benutzer wieder interessiert, Bookmarks zu setzen, das hat mit dem Backbutton zu tun, das funktioniert nicht so richtig. Und natürlich Seiten, die ich da gesehen habe oder erzeugt habe, die sind sozusagen lösen sich wieder in Luft auf. Die sind ja bloß lokal zu einer gewissen Zeit existent. Wir haben ja gesehen, der HTML-Code dafür existiert ja gar nicht. Dementsprechend hat man auch keine Chance, dass irgendeine interessante Sache, die ich da mal gesehen habe, dass die von der Suchmaschine wieder gefunden wird. Was vielleicht, wenn man die Technologie versteht, ganz selbstverständlich ist, aber für jemanden, der naiv damit umgeht, ist es seltsam, dass er eine Webseite gesehen hat, die keine Suchmaschine jemals finden wird. Also es ist durchaus noch nicht so, dass mit Ajax irgendwie alle Probleme gelöst sind, aber es ist natürlich schon ein interessanter Fortschritt. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass ich was über Reverse Ajax und Comet erzählen will. Und da ist dieser Artikel von Mathieu Cabou, der ist eigentlich über Reverse Ajax gedacht. Der ist dann vielleicht eine ganz nette, simple Quelle, um sich da einzulesen. Es gibt auch Bücher natürlich dazu, aber der ist kostenlos verfügbar und eigentlich erklärt das ganz kompakt. Wie man sieht, Teil 1, da gibt es, glaube ich, 5 Teile insgesamt. Aber für das Kapitelchen jetzt ist Teil 1 interessant. Ja, da kann man zuerst mal einen Schritt nochmal zurücktreten und sich überlegen, wenn ich jetzt Ajax anwende, dann macht man das deswegen, weil es Ereignisse gibt, die ich nicht so ganz genau vorhersehen kann. Also der Benutzer füllt ein Formular aus und sagt, jetzt bin ich fertig, ich schicke es ab. Das kann ich sehr genau vorhersehen, wann das passiert. Hat der Benutzer voll unter Kontrolle. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen sich irgendwas verändert, ohne dass man das so richtig weiß. In dem zum Beispiel auf der Serverseite eine neue Information kommt. Präsenzstatus von dem Partner hat sich geändert. Oder indem auf der Client-Seite irgendwas passiert. Die Maus ist in einem anderen Bereich des Bildschirms und dann will man irgendwie eine Zusatzinformation, wie so eine Art Tooltip oder sowas, für diesen Bildschirmbereich nachladen. Und da habe ich jetzt gerade auch bewusst zwei Beispiele genommen. Zwei Gründe oder zwei Arten von Ereignissen. Die können nämlich auf der Client-Seite oder auf der Server-Seite passieren. Auf der Client-Seite ist es so, ich tippe zum Beispiel ein, wie bei Google Suggester, bei meinen Postleitzahlen, oder ich zeige in der Landkarte auf eine bestimmte Stelle oder in der Grafik. Und dann wird im Hintergrund Information geladen. Währenddessen kann ich aber auch schon wieder was anderes machen. Der Client zieht sich die Information dazu vom Server. Wie bei den Postleitzahlen war das ja so, da fragt er immer wieder beim Server nach. Und sobald er eben was weiß, sozusagen, welche Gegend das ist, zeigt das an. Das heißt, der Client zieht die Information, ist ein Pull-Modell von dem Server. Wenn auf der Serverseite was passiert, zum Beispiel eben einer von meinen Gesprächspartnern geht offline, es kommt neue Mail rein, von Facebook kennen Sie das ja, was dann wird also permanent erweitert an Funktionen, die quasi in Realzeit einem zeigen, was da andere tun. Da muss eigentlich der Server sozusagen, ist der Server die Quelle für die Informationen. Der Client muss bloß mitbekommen, dass er auf der Serverseite was getan hat und muss seine lokale Repräsentation ändern. Das heißt, es ist ein Push-Modell. Der Server schickt die Informationen zum Client. Das sind zwei ganz grundlegend verschiedene Dinge. Und das Ajax, wie wir es vorher angeschaut haben, deswegen war auch das Beispiel mit den Postleitzahlen durchaus dann sozusagen halbwegs befriedigend. Das ist genau für die Client-Side-Events gemacht. Die Inspiration war ja Google Suggest für Ajax. Wenn Sie aber serverseitige Ereignisse haben, dann ist das klassische Ajax nicht das Optimum. Also Sie haben ja vorher schon mal so durchaus richtig gefragt, wird das regelmäßig abgefragt? Das ist natürlich eine der Lösungen, die man haben kann für serverseitige Ergebnisse, also serverseitige Ereignisse. Das ist das, was man natürlich machen kann. Reverse Ajax, also ich habe serverseitige Ereignisse und der Client soll darauf reagieren. Einfachste Lösung ist, ich habe hier regelmäßig Anfragen von meinem Browser. Das ist nicht so schwer in JavaScript zu realisieren. Mit SetInterval kann ich einfach einen Timer setzen und in bestimmten, was weiß ich, jede Sekunde oder alle 10 Sekunden, wann auch immer, ein bestimmtes Ereignis auslösen. Das wäre in dem Fall eben über XML-HTTP-Requests, einen Request an den Server zu schicken. Wenn es aber so ist, dass da ganz selten was passiert, also zum Beispiel so Offline-Online-Veränderungen bei meinen Partnern, dann habe ich ganz viele Requests, die gehen zum Server und es kommt nichts zurück. Es geht zum Server, kommt nichts zurück. Dann passieren möglicherweise ganz viele Ereignisse und ich kriege es überhaupt nicht mit, weil das genau in der Zeit zwischen meinen beiden Requests kommt. dann schicke ich einen Request und endlich kommt was zurück und dann merkt man eigentlich, dass man auch schon ein bisschen zu spät dran ist. Das heißt, erstens produziert man da sehr viel Netzlast, die eigentlich unsinnig ist. Bei dem Google Suggest oder so oder bei den Postleitzahlen war die Netzlast, die man erzeugt, die hat ja noch einen gewissen Sinn, weil ich bin am Tippen und will sozusagen fortlaufende Informationen haben. In dem Fall ist die Information völlig sinnlos, weil es hat sich nichts getan. Der ist bloß sozusagen nervös, der Browser, und fragt, ob sich was geändert haben könnte vielleicht. Also völlig sinnlose Netzlast. Und trotzdem ist das Timing nicht in Ordnung, weil man trotzdem manchmal eben Informationen, wenn die zwischen den beiden Zeitpunkten des Requests kommen, die eben dann erst kriegt, wenn unser Zeitraster eben für den nächsten Request dran ist. Das kann ich natürlich verbessern, das Timing, indem ich die Frequenz erhöhe, dann ist aber die Netzlast noch höher. Das heißt, ich habe so einen Trade-off zwischen der Netzlast, die ich erzeuge, und der Präzision, mit der der Benutzer informiert wird. Das nennt sich HTTP-Polling. Also ich frage sozusagen immer wieder an beim Server. Das ist die klassische Netzwerktechnik des Pollings. Das ist eine Lösung, mit der man Reverse Ajax machen kann. Eine zweite Lösung, die ein bisschen raffinierter schon ist, die auch ganz interessant ist, finde ich, aber wirklich so ein Trick ist, ist sogenanntes Piggyback-Polling. Also Piggyback heißt, also jemand auf den Rücken tragen. Das geht davon aus, dass so ein Browser und ein Server miteinander ja immer irgendwie mehr zu tun haben. Da gibt es vielleicht das Ereignis, dass der Online-Status sich von jemand ändert, aber gleichzeitig werden ja vielleicht irgendwie ein Chat mit jemand anders ausgeführt und da Chat-Nachrichten hin und her geschickt. Das heißt, es besteht sozusagen aus einem anderen Zusammenhang raus ein Dialog zwischen dem Client und dem Server. Und wenn so ein Ereignis in der Zwischenzeit passiert, dann wird sozusagen gewartet auf die nächste Interaktion mit dem Client, die sowieso passieren muss. Und dort wird in der Response zusammengepackt, die Response, die man jetzt für zum Beispiel den Chat braucht, was da gesagt worden ist, plus noch obendrauf der Information, dass sich ja auch noch was am Online-Status geändert hat. Das heißt, eine andere Interaktion, die sowieso regelmäßig läuft, die kriegt sozusagen einen Rucksack draufgeschnallt, mit dem sie noch zusätzlich die Information über unsere asynchronen Ereignisse vom Server zum Client überträgt. Das ist also eine Reverse-Ajax-Implementierung, die die Netzlast reduziert, die natürlich für die Zeitproblematik, also dass das Timing nicht ganz präzise ist, auch nicht wirklich optimal ist, weil es ja davon abhängig ist, wie weit diese anderen oder wie häufig diese anderen Interaktionen passieren, also wie da das Timing ist. Wenn jetzt zum Beispiel keine Chats gerade laufen und in der Zwischenzeit ändert sich der Online-Status, kriege ich es dann nicht mit. Wobei man sich ja auch Hybridlösungen vorstellen kann. Das heißt, wenn da lang genug nichts passiert ist, dann werde ich vielleicht zwischendurch noch mehr extra abfragen, um meinen Online-Status zu aktualisieren. Also damit kann man sich schon vorstellen, dass man an realistische Lösungen hinkommt. Das ist schon deutlich besser. Aber es gibt auch noch ein Modell, das ein bisschen ausgefeilter ist, und das ist eben dieses Comet-Model. Und das führt eigentlich in die Richtung dessen, wo sich die ganze Sache letztlich hinentwickeln wird, denke ich. Aber wenn man es wirklich richtig machen will, also wenn der Server den Client informieren will darüber, dass jetzt was passiert ist, Online-Status hat sich geändert, dann braucht eigentlich der Server einen Kommunikationskanal, der offen ist zum Client, wo er zu jedem beliebigen Zeitpunkt sagen kann, jetzt ist eine neue Information da. Denken Sie an Börsenkurse, da ist das ganz klar, der will jetzt einfach immer den aktuellen Kurs dort schicken oder irgendwelche Verkehrsmeldungen oder so. Die sind auch, da ist ein Unfall passiert und dann soll das sofort raus an den Client. Das heißt, ich muss eine Server-Client-Verbindung halten über eine lange Zeit. Und da haben wir wieder mal jemand, der in einem Blog einen Begriff definiert hat, der heißt Alex Russell, ist übrigens gar nicht so viel später, ist erst ein Jahr später, schon ein Jahr später, 2006. Und der hat eben auch festgestellt, dass es Webanwendungen gibt, die serverseitige Events eben in den Mittelpunkt stellen und die schon Techniken gefunden haben, mit denen man langfristige Verbindungen zwischen Client und Server halten kann. Und der schreibt so nett: lacking a better term, I've taken to calling this style of event-driven server push data streaming Comet. It doesn't stand for anything, I'm not sure that it should. Was jetzt ein bisschen auch eine Sache unter den Tisch kehrt. Also wenn Sie Ajax kennen Sie ja vielleicht, das Reinigungsmittel. Das ist in den USA so ein richtiges Scheuerpulver, so zum Waschbecken reinigen. Und die zweite Konkurrenzmarke dazu, die fast genauso ausschaut, ist Comet. Also das hat er zwar nicht gesagt, aber das ist der Grund, warum er sozusagen den zweiten Namen gewählt hat. Hat also nichts mit, hat man keine Chance, das Akronym irgendwie zu entschlüsseln. Die Lösung sind wirklich die beiden Packungen hier. Das Comet ist ein Begriff, der so teilweise sich etabliert hat. Also das ist so ein bisschen auch Insider-Vokabular. Manche Leute finden das natürlich cool, dass sie den Begriff nennen, insbesondere wenn sie die Geschichte dazu noch wissen. Andere Namen sind Ajax Push oder HTTP Streaming oder HTTP Server Push. Reverse Ajax wird auch manchmal identifiziert einfach mit Comet. Was ist das Comet Application Model? Nun, es ist im Prinzip eine schlichte Verallgemeinerung oder Erweiterung dessen, was wir mit Ajax hatten. Sie haben eben auf der Serverseite was, das sich ein Comet Event Bus nennt, und auf der Client-Seite haben Sie einen Comet Client. Und es wird ganz am Anfang wird eine Verbindung aufgemacht zwischen diesen beiden. Und in dem Moment, wo der Server ein Ereignis weiß, kann er das sofort dem Comet Client übertragen. Die beiden stehen sozusagen jederzeit in Verbindung, wobei natürlich auch der Comet Client Informationen zwischendurch an den Server übertragen kann, die zum Beispiel von der Benutzeraktivität gestartet wurden. Das kann schon sein. Also hier gibt es so einen Strom, wo der Benutzer sozusagen was getan hat, dann Data Transmission auch über den Kanal zum Server geht. Und ansonsten wird immer, wenn ein Ereignis im Server ist, ist ein Comet Event Bus mitgeteilt, der hat seine Verbindung zum Comet Client und das wird dort angezeigt. Das Entscheidende ist also, dass es hier dazwischen sozusagen eine feste Assoziation gibt, dass einmal eine Verbindung aufgebaut wird, über die die zwei miteinander reden können. Naja, schön wäre es, wenn das so ganz einfach realisierbar wäre. Auch da gibt es wieder verschiedene Techniken. Die Grundidee ist schon klar. Also der Browser schickt einen Request an den Server und der sagt eigentlich bloß, lieber Server, ich will von dir benachrichtigt werden, wenn bestimmte Ereignisse passieren. Zum Beispiel eben neue Mail ankommt. Und der Server hat diesen Request nicht direkt zu beantworten, sondern merkt sich das quasi, suspended wird der Request, wird zunächst mal zurückgestellt. Und dazwischen können andere Requests vom Client mit dem Server beantwortet werden. Das ist also hier ein ganz anderer Request. Und irgendwann passiert ein Ereignis und erst dann, wenn ein Ereignis passiert, wird dieser langlebende Request, der vorher zurückgestellt wird, beantwortet und dann natürlich dafür gesorgt, dass weiter die Bereitschaft für weitere Ereignisse ist. Das heißt, dass dem Server wird klargemacht, wir wollen weiter über solche Ereignisse informiert werden und wenn weitere Ereignisse kommen, ist dieser ist sozusagen immer ein offener Request da, der also ein Kanal sozusagen mit dem geantwortet werden kann. Das ist so die Grundidee. Wobei es technisch nicht ganz so einfach ist. Also das, was man jetzt so schematisch gesehen hat, kann man in zwei verschiedenen Arten realisieren. Das eine nennt sich HTTP Streaming. Das heißt, es wird wirklich eine TCP-IP-Verbindung offen gehalten zwischen Client und Server. Und es ist quasi eine Antwort, die in Teile zerlegt ist. Also die Response, die der Server gibt, die besteht aus verschiedenen Teilen, die er so über die Zeit weg verstreut gibt. Immer nämlich, wenn ein Ereignis kommt, gibt dann einen Teil der Antwort. Und dort kann man das Prinzip der Multipart-Response benutzen, das interessanterweise schon 1995 eingeführt wurde von Netscape, wo es die Möglichkeit schon gab, dass ein Bild zum Beispiel vom Server aktualisiert werden kann, dann Browser gepusht werden. Das unterstützen viele Browser und damit haben wir sozusagen einen langlebenden Dialog, wo einmal der Request geschickt wird und dann kommen die einzelnen Teile der Antwort, je nachdem, wenn ein Ereignis passiert ist, zurück. Und irgendwann sagt man natürlich, jetzt ist die ganze Geschichte beendet. Und die andere Sache ist das, was so ein bisschen vielleicht in dem Bildchen gerade vorher angedeutet war. Das ist das sogenannte Long Polling. Das heißt, der Server kriegt einen ganz normalen XML-HTTP-Request und stellt den aber zunächst mal zurück, solange keine Ereignisse passieren. Dazu muss allerdings auf der Serverseite eine bestimmte Infrastruktur da sein. Er muss in der Lage sein, so einen Request quasi abzuspeichern, einen sogenannten asynchronen Request-Kontext zu speichern. Und dann, wenn tatsächlich ein Ereignis passiert, dann geht der Server eben durch die Kontexte, die er da gespeichert hat, durch und schickt die Antworten. Und der Client kann es auch verarbeiten und schickt sofort einen neuen Request zurück, mit dem er wieder als Kontext auf dem Server hinterlegt wird und dann sozusagen auf Eis liegt, bis wieder ein Ereignis passiert. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Das erste ist ein bisschen von diversen Browser-Spezialitäten abhängig, HTTP Streaming für Comet, deswegen ein bisschen wackelig. Das Longpolling geht mit derzeitigen Browsern und dem normalen XML-HTTP-Request-Objekt zu realisieren. Da muss nur auf der Serverseite eben die Möglichkeit sein, dieses Suspension of a Response, dieses Zurückstellen von der Antwort zu realisieren. Können wir schauen, ob wir das dann bei den Servlets nochmal kurz ansprechen können. Ja, ich glaube, das reicht jetzt, um dann zu sehen, wenigstens, dass mit Ajax, mit der Idee noch lang nicht alles am Ende ist, sondern dass mit Comet und den verschiedenen Implementierungsmechanismen eine Menge andere Techniken auch schon eine Rolle spielen. Das ist jetzt nicht irgendwie erfunden, was ich da gerade sage, sondern das machen die Webanwendungen alltäglich, mit denen sie zu tun haben. Das Ganze wird sich aber vermutlich noch in eine Richtung weiterentwickeln, dass es eben von diesen Programmiertricks, die wir jetzt haben, hin zu Standards geht. Und da habe ich noch drei Standards aus dem HTML5-Bereich, die ich wenigstens kurz ansprechen möchte. Das eine ist also das Thema WebSockets und WebMessaging. Also grundsätzlich haben wir ja gesehen, dass so ein Problem ist, dass der Client, der Browser, eigentlich mit mehreren Hosts gleichzeitig oft reden will. Das heißt, wir haben ja einerseits den Server, der mit dem zum Beispiel dieses Interface für die Eingabe der Postleitzahlen gemacht wird, andererseits haben wir den Postcode-Server, der sozusagen die Informationen liefert. Das ist grundsätzlich was, das man nicht gerne hat, Cross-Site-Scripting, dass zwei verschiedene Server auf den gleichen Datenbereich zugreifen können. Insbesondere hat man große Angst davor, dass dann, wenn über Skripte in einem weiteren Skript sozusagen Zugang ermöglicht werden kann, dass dann auch die Möglichkeit besteht, dass Authentifizierungsdaten, die ich mit einem Webservice mache, an den anderen Webservice bekannt gemacht werden und dass bösartige Webservices gibt, die sich Authentifizierungsdaten holen. Und wenn man dann so Sachen denkt wie Online-Banking oder so, was ja derzeit durchaus weit verbreitet ist schon, dann kann einem da schon ein bisschen unwohl werden. Es ist schon klar, dass solche Dinge bis jetzt jedenfalls heftig blockiert wurden. Das heißt, grundsätzlich ist es bei den Browsern momentan so, dass nur eine Webanwendung mit der Browser-Instanz reden kann. Was man merkt, ist, dass in den neuen Ansätzen jetzt in HTML5 man versucht, unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen das zu lockern. Und das ist einerseits interessant, spannend, gibt jede Menge Programmiermöglichkeiten, andererseits ist nicht ganz klar, ob man nicht da zu große Sicherheitslöcher aufmacht. Deswegen geht der Fortschritt da auch relativ langsam. Ein Beispiel ist HTML5 Web Messaging, ist ein Draft von World Wide Web Consortium, von Google betrieben. Das heißt, ich habe ein Dokument, das von einem anderen Dokument weiß und dann sozusagen, das aber auf einem anderen Domain sitzt und das kann dem eine Textnachricht schicken. Das heißt, es ist wirklich so eine Art direkte Implementierung wie einem Chat zwischen Dokumenten, die im Web sitzen. Das heißt, ich habe in meinem Dokument A, das auf meinem Server zum Beispiel ist, in dem JavaScript eingebettet eine Post-Message, in der steht die Adresse von einem Domain und dort wieder eben einem Dokument und dort einem Fenster von einem anderen Dokument von meinem Bekannten, mit dem ich zurzeit im Dialog bin. Und dem kann ich direkt sozusagen an sein Webdokument eine Nachricht schicken. Und dieses Dokument B kann dieses Ereignis natürlich behandeln. Das kriegt die Nachricht, kriegt das Ereignis, ist eine Nachricht gekommen und kriegt natürlich auch den Urheber. Woher ist das gekommen? Und da ist schon so eine Geschichte. Momentan im aktuellen Stand von dem Web-Messaging-Standard steht hier so ähnlich wie auf meiner Folie, ganz fett gedruckt, derjenige, der die Nachricht kriegt, muss jetzt unbedingt nachschauen, dass er den Urheber verifiziert, weil die Nachricht könnte ja von irgendjemand kommen und möglicherweise irgendwie Unheil im Sinn haben. Also man kann auch noch das Format der Nachricht anschauen, man kann irgendwelche Quersummen, irgendwelche Tokens, Security Tokens mitschicken, um das sicherzustellen. Da kann man also einiges tun. Sollte man auch tun, weil zunächst mal damit eben dieses Cross-Site-Scripting aufgemacht wird das erste Mal. Also sehr einfach zu benutzen, macht aber Security-Fragen, Sicherheitsfragen auf. Das ist nur der Anfang des Ganzen. Was der nächste Schritt ist und tatsächlich in der Standardisierung ist und von diversen, nicht diversen, aber einigen Browsern unterstützt wird schon, ist ein weiterer HTML5-Standard, also von dieser Web Hypertext Advanced Technologies Working Group, die das HTML5 vorantreibt. Das ist die letzte Konsequenz aus diesem ganzen Thema Comet und Ajax, dass man nämlich sagt, zwei Anwendungen können miteinander grundsätzlich einen Full-Duplex-Kommunikationskanal aufmachen. Die können einfach wie auf einem Rechner selber auch, wo man auch einen Socket aufmachen kann. Ich kann den einfach zwei Programme damit verbinden und wenn der eine reinschreibt, kommt es beim anderen raus und umgekehrt. Sowas kann ich auch zwischen Webanwendungen machen, insbesondere zwischen dem Client und dem Server. Das heißt, ich habe mit einer sehr geringen Latenz eine Verbindung, eine bidirektionale Verbindung, wobei man also eben unter den halben Sekundenbereich zunächst mal anpeilt. Das Ganze ist insofern interessant, weil es so entworfen ist, dass es mit Firewalls und Proxys gut umgehen kann. Das ist also auch in Situationen, wo man jetzt nicht irgendwie einen beliebigen Port einfach benutzen kann, eine Chance hat zu funktionieren. Das ist insbesondere in Firmennetzen ist das immer ein ganz, ganz klassisches Problem. Das heißt, es kann sich kann sogenannte Tunnel bauen, um sich dem klassischen Verkehr anzubauen. Was natürlich auch schon wieder so ein bisschen sicherheitsgefährlich ist. Immerhin unterstützt es auch die verschlüsselte Übertragung. Ja, das war mal in HTML5 drin, ist so eine Idee, die inzwischen rausgelöst worden ist und an die Internet Engineering Task Force übergeben worden ist, weil das ja eigentlich eine ganz allgemeine Netztechnologie ist. Es ist aber so, dass es inzwischen eine reale Basis von Software gibt, dass man das einsetzen kann. Allerdings ist es komischerweise so, dass in beiden momentan die Open Source Marktführer in dem jeweiligen Geschäft das gerade noch nicht unterstützen. Also Browser Support für HTML5 Sockets gibt es insbesondere in Safari und Chrome, also in zwei von den Newcomern sozusagen, die versuchen auf dem Markt sich zu platzieren, auch dadurch zu platzieren, dass sie möglichst viele Features haben. Firefox macht es noch nicht. Und in Firefox liegt es nicht daran, dass es niemand gibt, der das implementiert, sondern dass eben auch Sicherheitsbedenken durchaus eine Rolle spielen. Beim Server ist es so ähnlich. Es gibt also einen nicht so ganz besonders bekannten Server Glassfish, der es unterstützt. Und Chatty gibt es, der ein Webserver ist, der speziell eigentlich entwickelt wurde, um mit den Websockets gut umgehen zu können. Der Führer eigentlich für solche Webanwendungen, die wir als nächste Vorlesung auch treffen werden, der die Servlets sehr gut unterstützt. Auch Open Source Tomcat unterstützt Websockets auch noch nicht. Apache direkt auch nicht, wobei es für Apache die Möglichkeit gibt, mit Plugins was zu tun. Also es ist ein bisschen gefährlich, aber natürlich höchst interessant. Und wenn das mal wirklich realisiert wird, und wie gesagt, man kann es ja mit Jetty und Safari oder so schon ausprobieren. Also ich habe es auch im Prinzip ein fertiges Beispiel zum Laufen gebracht, also es funktioniert tatsächlich. Dann ist es extrem simpel zu benutzen. Das heißt, was ich mache lokal in meinem JavaScript eine Verbindung zu einem Endpoint auf, indem ich sage, ich mache ein neues WebSocket und da gebe ich als Adresse jetzt natürlich nicht HTTP an, sondern WS für WebSocket. Und zum Beispiel websockets.org ist ein Server, der das natürlich auch unterstützt. Das ist ein Server, der, auf dem man auch einiges nachlesen kann über WebSockets und Demos anschauen kann. Und jetzt kann ich zu dieser Verbindung sozusagen die üblichen Dinge machen. Ich kann nämlich zuerst mal sagen, wenn die Verbindung geöffnet wird, dann soll irgendwas passieren, also ein Event-Listener, wenn jemand anders also die Verbindung aufmacht. Ich kann sagen, ich will eine Nachricht schicken. Und ich kann sagen, ich mache sie wieder zu. Und ich kann natürlich, Moment, ich kann eine Nachricht schicken oder ich kann eine Nachricht bekommen. Das sind die zwei Sachen. Ne? Also öffnen und schließen ist klar. Und das andere Paar ist Nachrichten schicken, Nachrichten bekommen. Schicken tue ich WebSocket Send. Da schicke ich als Client zum Server. Wenn ich Nachrichten bekommen will, dann kann ich die natürlich nicht sagen, ich bekomme jetzt eine Nachricht, sondern muss darauf warten, dass die Nachricht kommt. Darum geht es auch über den Event Listener für Message. Das heißt, ich mache, wenn eine Message kommt, irgendeinen Callback, den ich eben entsprechend definiere. Und das war's. Das heißt, ich habe im Wesentlichen eigentlich diese Dinge zu tun, den Socket aufzumachen, was zu schicken, irgendwelche Listener zu registrieren, wenn ich was bekomme, und irgendwann mal das Ding wieder zuzumachen. Das heißt, es ist im Prinzip wirklich super einfach. Ich kann dort natürlich wieder bloß Strings schicken, aber das kennen wir jetzt schon langsam, dass ich in den Strings alles unterbringen kann, wenn ich zum Beispiel JSON benutze in JavaScript. Das heißt, ich kann direkt zu jeder beliebigen Zeit zwischen Client und Server kommunizieren, indem ich sofort sage, jetzt ist was passiert. Damit ist das ganze Problem mit Comet aus der Welt und Reverse Ajax, weil der Server einfach die Verbindung hält und dann sagt, jetzt ist ein Ereignis passiert. Und der Client hat den Event-Listener, der sofort darauf reagiert. Sehr praktisch und ja, wenn diese Sicherheitsfragen nicht zu gravierend werden, wahrscheinlich das, was man in absehbarer Zeit als Ersatz sehen wird. Also das wäre jetzt die Lösung, wie das funktioniert für Reverse Ajax. Der Browser macht die Verbindung auf sozusagen. Der Browser kann zum Server schicken, was er will, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Wenn ein Ereignis passiert, dann reagiert der Browser über dieses On-Message, also über die Nachricht, die er vom Server kriegt. Also eigentlich nicht für das passiert das On-Message hier und vom Server zum Browser kommt eigentlich eine Nachricht. Hat eine ganz geringe Latenz, also kann sofort reagieren, ist aber wie gesagt so ein bisschen vielleicht Zukunftsmusik. Was man auch vielleicht noch sagen sollte, ist, dass die Sache, dass wir jetzt so viele Reverse-Ajax-Lösungen hatten, ne? Da gab es doch, was gab es da alles? Es gab dieses Comet in zwei Varianten, es gab jetzt die Websockets, dann gibt es natürlich auch Flash-Lösungen. Es gibt noch andere Dinge, die ich jetzt bloß, die so ein bisschen auf den Folien angeklungen sind, wenn man sich sehr gut auskennt, JSON, P-Polling. Es gibt also noch ein paar Sachen mehr. Die sind ja so ein Zirkus, wenn man sich denkt, jetzt was nehmen wir jetzt eigentlich fast den breiten Angeboten Attraktionen da. Da gibt es jetzt auch wieder APIs, die sozusagen davon weg abstrahieren, die einem die Möglichkeit geben, in einem JavaScript-Framework, Socket.io zum Beispiel, einfach zu sagen, ich will hier eine Verbindung zu meinem Server haben und der Server soll mich benachrichtigen, wenn was passiert. Und die eigentliche Auswahl, welche Technologie gewählt wird, die hängt von den jeweiligen Plattformen und der Konfiguration ab und kann ich auch einstellen oder wird zum Teil sogar dynamisch gewählt. Also das ist natürlich prinzipiell auch ein Weg, wohin sich das bewegen kann. Interessant ist, dass dieses Socket.io davon ausgeht, dass JavaScript auch auf Servern benutzt wird. Node.js ist JavaScript-Maschine für Server, was also auch noch eine Tendenz ist, die man beobachten kann, ob sich das tatsächlich durchsetzt. Derzeit ist die gängige oder die verbreitetste Lösung eigentlich, dass man Servlets, Java-Servlets auf der Serverseite hat und oder PHP und JavaScript im Client. Ja, und jetzt noch ein letztes aus dieser Serie sozusagen von fast schon Standards, die in absehbarer Zeit mit uns was zu tun haben werden. Das hat nicht direkt jetzt mit asynchroner Kommunikation zu tun, aber führt wieder zurück auf das ursprüngliche Thema, von dem ich geredet habe, nämlich Nebenläufigkeit. Alles das, was wir jetzt mit asynchroner Kommunikation gemacht haben, hängt ja damit zusammen, dass wir gleichzeitig sozusagen bereit sein wollen zu reagieren und irgendwas im Hintergrund arbeiten wollen. Und dafür gibt es auch einen Standard, der in Diskussion ist, nämlich die sogenannten Web Workers. Wie gesagt, ein Webbrowser ist normalerweise eine ziemlich sequentielle Geschichte gewesen. Traditionell waren die ganz, ganz einfach, die Webbrowser. War also ein Single Thread, wie man so schön sagt. Ein Thread ist eine Sequenz von Instruktionen, die ausgeführt werden, kennt man von Java hoffentlich, das gibt es ja ein Threading-Modell in Java. Und wenn ich innerhalb eines Prozesses, in dem zum Beispiel eine Java-virtuelle Maschine läuft, mehrere Sequenzen von Instruktionen parallel ausführen will, dann habe ich sogenannte Multiple Threads. Kann man in Java machen, indem man das Runnable-Interface implementiert und dann die Dinge nebeneinander startet. Wie gesagt, Webbrowsing ist normalerweise single-threaded, aber wenn man ein bisschen über Multimedia im Netz nachdenkt, dann stellt man natürlich fest, dass da ohne Multithreading im Browser überhaupt nichts geht. Also wir haben dieses Ajax und Reverse Ajax, was wir uns angeschaut haben. Schon allein, wenn ich irgendwie ein Movie abspiele und sagen will, stopp oder fast forward, habe ich natürlich genau die Situation, das Movie spielt im Hintergrund, ich will was tun. Es geht nur multithreaded. Synchronisation mit Untertiteln. Ich will ein Dokument laden und während das Dokument lädt, will ich anzeigen, was der Fortschritt ist und will das unterbrechen können. Geht auch nur mit nebenläufigen Prozessen, also multithreaded. Auch wenn zwei Animationen auf der gleichen Seite unabhängig voneinander was tun, ist auch multithreading. Das heißt, es ist völlig klar, dass man das braucht. Da haben wir jetzt auch das Glück, dass wir JavaScript mit Nebenläufigkeit sozusagen, so ähnlich wie man das von Java kennt, dass das jetzt für Browser tatsächlich als Thema studiert wird und auch wieder von dieser WordPG. War ursprünglich in HTML5 auch mit angesprochen, ist jetzt aber ein separater Standard und wird auch schon realisiert in Safari, Chrome, Opera, Firefox zum Beispiel. Das Prinzip ist einfach, ich sage, ich habe hier ein JavaScript, das in einer eigenen Datei steht und dafür ist ein neuer Worker, also ein neuer Prozess sozusagen zuständig. Und im Prinzip geht es so ähnlich wie bei dem Nachrichtenaustausch, den wir vorher mit Webmessages hatten. Ich kann dem Worker eine Nachricht schicken, kann sagen Worker Post Message. Oder ich kann auch für den Worker eine Ereignisbeobachtungsfunktion hinzufügen, nämlich wenn der irgendein Ereignis hat, was mich interessiert, dann will ich darauf reagieren. Das heißt, ich kann einen Event Listener für Messages dran tun und wenn der mir eine Message schickt, dann kriege ich auch ein Ereignis, von dem ich Daten, die der in die Message reingesteckt hat, rauslesen kann. Oder wofür kann ich jetzt solche Worker brauchen? Die können alles Mögliche tun. Die können zum Beispiel einfach im Hintergrund kommunizieren, auch wieder Websockets, Webmessaging benutzen. Die können solche Ajax-Requests verarbeiten. Das heißt, ich kann separate Prozesse dann schaffen, die zum Beispiel zu verschiedenen Themen und Fragen sich mit den Hintergrundinformationsquellen befassen. Sie können auch einfach bloß auf bestimmte Zeitpunkte warten und zu regelmäßigen Zeiten irgendwas tun. Ich habe mal vorher gesehen, dass ich aus verschiedenen Gründen eben regelmäßig bestimmte Informationsquellen nachfragen will, dann kann ich hier einen eigenen Worker machen, der das zu seiner Zeit macht, muss mich da nicht weiter drum kümmern. Ich kann natürlich auch irgendwas rechnen, was weiß ich, also da dem Buch ist ein Beispiel, wo man gleichzeitig auf dem Canvas zeichnen kann, im Hintergrund werden Primzahlen gesucht. Das ist ganz normales JavaScript, einfach Algorithmus. Was die Workers nicht können, weil sie sozusagen Hintergrundprozesse sind, die nicht an das HTML angebunden sind, sie können nicht auf das DOM zugreifen. Die müssen zuerst eine Nachricht schicken, das ist ein Prozess, der sich um das DOM kümmert und die Anzeige, vor allem ist ein Thread, der sich darum kümmert. Aber was sie natürlich machen können, ist auf Datenquellen im Browser zuzugreifen, also zum Beispiel WebSQL-Databases, WebStorage und ähnliches. Und ein Webworker kann natürlich selber wieder einen anderen Webworker starten. Das heißt, Threads können Threads starten. Das heißt, man kann geschachtelte Threading-Strukturen haben. Wobei man jetzt so langsam, glaube ich, merkt, dass dieses JavaScript sich also von einem ganz einfachen kleinen Hilfstool in Webbrowsern zu einer richtig komplexen Programmiermaschine hin verändert und dass natürlich auch so ein Browser, der das alles implementiert, inzwischen ein höchst komplexes System ist. Ja, es gibt auch noch als letztes i-Tüpfelchen obendrauf einen sogenannten Shared Worker. Das ist ein Worker, der sozusagen mehreren Dokumenten gleichzeitig zu tun hat. Das sind also zum Beispiel zwei verschiedene Fenster meiner Anwendung oder zwei verschiedene Tabs und ein Worker, der sozusagen mit Nachrichten aus den beiden Fenstern umgeht, kriegt oder sendet. Also eine ganze Reihe an Technologien, von denen man sieht, inzwischen ist es fast schon wieder mehr, als man tatsächlich so direkt Anwendungen dafür findet. Was auch klar ist, ist, dass die Entwicklung mit einem rasenden Tempo weitergeht und dass man nicht so genau sehen kann, was jetzt in den nächsten Jahren sich von diesen verschiedenen Dingen durchsetzt und was nicht. Man sieht, dass einiges, vieles davon ja tatsächlich in den Browsern tatsächlich schon da ist. Also es kann gut sein, dass wenn man jetzt in 5 Jahren diese Vorlesung wieder anschaut, dass dann Ajax und Reverse Ajax und Comet als nette historische Anekdoten irgendwie behandelt werden und dass alles über Websockets geht. Es kann auch sein, dass der Websocket-Standard aus Sicherheitsgründen irgendwie abgelehnt wird und ein anderer Standard stattdessen eingesetzt wird. Also es lohnt sich einfach, am Laufenden zu bleiben. Dankeschön für heute.